Nordfunk.
Mit dem Tanjev.
Dem Pi.
Der Julia.
Dem Daniel.
Und dem Carsten.
Unser Thema heute ist zensiert. Wir haben heute als Special Guest den Daniel von WikiLeaks. Du bist ein Sprecher von WikiLeaks.
Ja.
Herzlich willkommen hier bei uns.
Hallo.
In der Sendung. Bevor wir jetzt ins Thema tiefer einsteigen, erstmal klären, was Zensur eigentlich ist und worüber wir hier heute Abend reden wollen, machen wir erstmal ein Lied. Und zwar von Panic, elektronische Musik.
Scheiße, das wird jetzt nicht gehört.
Zensiert ist unser Thema heute hier im Nordfunk, der Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz. Wir wollen jetzt erstmal eine Begriffsdefinition vornehmen. Zensur, was ist das überhaupt, Julia?
Ja, also ich denke mal, wenn wir von Zensur reden, reden wir ganz allgemein von irgendeiner Form der Informationskontrolle. Das kann sein im Sinne von einer Vorzensur, also zum Beispiel ein Staat, in dem man irgendwelche Dinge veröffentlichen will, sei es ein Buch oder eine Webseite, wo man vorher diese Sachen durch den Staat freigeben müsste. Das wäre eine Form, aber es gibt auch andere Arten der Zensur. Eben zum Beispiel, wenn Dinge schon auf dem Markt sind und eben der Staat einfach in diesen Informationsmarkt eingreift und bestimmte Inhalte eben wegen des Inhalts wegen aus dem Verkehr zieht.
Wäre das dann Nachzensur?
Das wäre Nachzensur.
Okay, gibt es eine andere Form? Nö.
Mittelzensur. Es gibt die momentan laufende Zensur quasi. In dem Moment, dass etwas, das eine Information, die deren Existenz geschaffen wird, mit der Schaffung der Information auch gleich restriktiert wird. Das ist dann in dem Fall, wenn wir zum Beispiel, weiß ich nicht, Anwälte haben, die Schreiben rausschicken, die aber gleich restriktiert sind auf den Empfänger und nicht veröffentlicht werden sollen zum Beispiel. Das wäre dann sowas wie eine implementierte Zensur in die Informationen an sich vielleicht abstrakt betrachtet.
Wenn der Empfänger quasi
diese Informationen nicht an Dritte weitergeben dürfte. Ach weil so. Der Anwalt das nicht möchte und das quasi über einen rechtlichen Mechanismus einschränkt.
Okay, das würden wir jetzt so gefühlsmäßig nicht unbedingt als Zensur betrachten, ne?
Aber vom Prinzip würde ich das schon auch so definieren, okay. Weil das ist ein Mechanismus, über den wir den Fluss von Informationen einschränken können.
Ja, das ist richtig.
Also,
das ist jetzt auch nicht unbedingt was jetzt mit neuen technischen Möglichkeiten... Also grundsätzlich wäre das auch vorher möglich. Also bei einem Buch zum Beispiel könnte ich mir das jetzt weniger vorstellen, aber eben bei wirklich Kommunikation zwischen zwei Personen.
Ja, gut, das hat auch mit der technischen Debatte nicht direkt was zu tun. Das ist ein gesellschaftlicher Mechanismus.
Also wir denke, brauchen hier auch nicht unbedingt nur eine rein technische Debatte zu führen.
Also ich glaube, Zensur in engerem Sinne ist eher eine politische Zensur oder jedenfalls eine moralische Zensur, wie zum Beispiel die Zensur, die die Kirche im Mittelalter betrieben hat, die katholische Kirche hatte letztlich eine schwarze Liste und von Büchern in diesem Fall. Das war auch wieder eine neue Technologie, die aufgekommen war, nämlich der Buchdruck. Plötzlich wurden Bücher nicht mehr nur von Hand abgeschrieben, sondern sie konnten eben über Buchdruck schnell in Massen produziert und an die Leute verteilt werden, zumindest an diejenigen, die lesen konnten. Und da gab es eben eine Liste von Büchern und wenn man ein solches Buch besaß, dann war man automatisch exkommuniziert. Ja. Und in vielen Teilen Europas bedeutete die Exkommunizierung eigentlich, dass man vogelfrei war.
Das war so eine Art, war strafbar sozusagen.
Das war strafbar, ja. Also es war nicht direkt strafbar, aber ich sag mal, in Frankreich oder in Spanien hattest du ein echtes Problem, am Leben zu bleiben, wenn du nicht katholisch warst. Und in dem Moment, in dem du aus der katholischen Kirche raus warst, warst du damit freiwillig. Das hat sich ja dann fortgesetzt. Ja. Ich meine, als das Fernsehen aufkam, wurde dann auch der Ruf nach Zensur laut, weil die schlimmen animierten Bilder ja irgendwie die Menschen moralisch verderben könnten.
Na, ich denke, es ist ein grundsätzliches Problem, wenn in irgendeiner Form der Besitz einer gewissen Information oder der Zugriff auf eine Information eben so unter Strafe gestellt wird. Also es gibt vielleicht... Bereiche, wo das gerechtfertigt ist, aber wann immer das passiert, da sollten zumindest, denke ich mal, die Alarmglocken läuten.
Ja, aber es ist ja auch teilweise berechtigt, oder? Wenn man den Zugriff verwehrt.
Also es kommt darauf an, was für eine Form von Informationen das sind. Ja, also ich denke, der Bürger hat zum Beispiel auf jeden Fall ein Recht auf eine gewisse Privatsphäre und hat dann auch das Recht der Allgemeinheit, den Zugriff auf bestimmte Informationen über sich selbst zu verweigern, sicher. Aber zum Beispiel, wenn es um staatliche Vorgänge geht, zum Beispiel um das, was die Behörden tun, dann sollten zumindest die Bürger, die ja eigentlich der Souverän in diesem Staat sind, auch den vollen Zugriff auf diese Informationen haben.
Ja, das ist allerdings wahr. Ja, würdest du das als Zensur bezeichnen, wenn der Bürger diese Informationen nicht hat? Also hätte, so gesehen, wäre das Informationsfreiheitsgesetz quasi ein Gesetz, um einer Zensur entgegenzuwirken?
Ja, das kommt halt ein bisschen darauf an, wie man Zensur versteht. Ob man eben die aktive Beteiligung der Menschen im Vordergrund sieht, also dass die sich eben Gehör verschaffen dürfen oder eben, dass sie sich frei informieren dürfen. Also das ist, denke ich, ein Komplex. Also es ist ja auch zum Beispiel im deutschen Grundgesetz beides im Artikel 5 geschützt, sowohl die Meinungsfreiheit als auch die Informationsfreiheit.
Das sind quasi die zwei Spuren derselben Straße. Ne?
Genau. Ja, wobei mit Informationsfreiheit ja nicht private Informationen gemeint sind. Also ich kann mich jetzt nicht oder ich habe jetzt nicht daraus automatisch das Recht, mich über dein gesamtes Privatleben zu informieren. Ich habe allerdings das Recht, mich zum Beispiel über das Treiben unserer Regierung zu informieren. Und die Regierung darf mir in der Regel diese Informationen nicht vorenthalten. Natürlich, da wird man jetzt gegen argumentieren, es gibt immer gewisse Bereiche, die dürfen natürlich nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil das, was weiß ich, dem Schutz der Bundesrepublik dient. Das ist ja so allgemein, wird das ja immer wieder gesagt, ja, die Geheimdienste müssen ja im Geheimen operieren, sonst wären sie ja nicht mehr geheim und dann hätten sie sich selbst überlebt. Ja.
Da ist was dran, oder?
Ja, deswegen gibt es für solche Fälle ja zum Beispiel eben einen BND-Kontrollausschuss. Ja. Wie effektiv der ist, sieht man ja auch immer wieder in der Presse. Gut, beim BND passiert nicht so wahnsinnig viel, die haben nicht sehr viele fähige Leute. Beim CIA ist es einfach zum Beispiel so, der ist so riesig groß, dass man da jahrelang Riesenprogramme prima an dem ganzen Kontrollausschuss der amerikanischen Regierung vorbeifahren kann. Und zwar auch so, dass wahrscheinlich selbst irgendwie 99% des eigenen Geheimdienstes nicht wissen, dass das existiert. Also,
das ist dann geheim.
Ja,
das war ja auch letztens bei diesem Überwachungsprogramm, wo sie die Analyse gemacht haben. Da hatten so Telefonverkehr abgehört und wollten das zur Terrorbekämpfung nutzen und hatten dann festgestellt, dass es viele in den eigenen Leuten das nicht wussten, weil es zu geheim gehalten worden ist, dass es dann von den eigenen Ermittlern nicht genutzt werden konnte und deswegen nicht so sinnvoll eingesetzt worden ist.
Aber um jetzt mal blöd zu fragen, wozu brauche ich denn dieses so weitreichende Recht überhaupt, dass ich jetzt alles, was zum Beispiel der Staat macht, mehr oder weniger überprüfen kann. Also vieles daran, davon fällt ja jetzt nicht unbedingt in meinen persönlichen Lebensbereich rein.
Also ich würde sagen, dass auf einer grundlegenden Ebene es nicht nur, davon müssen wir irgendwie ein bisschen wegkommen, glaube ich, dass es nicht nur um den Staat geht, sondern ich muss in meiner Gesellschaft eigentlich jede Organisation, die in dieser Gesellschaft irgendwie funktioniert, jedes System wie ein Staatsapparat oder eine Firma oder was auch immer, alles, was in dieser Gesellschaft passiert, was in irgendeiner Art und Weise unsere Zukunft bestimmt und Einfluss darauf nimmt, wie unser aller Leben aussieht, all das muss dem Bürger vollumfänglich bekannt sein, im Idealfall, damit ich oder wir alle für morgen irgendwie die sinnvollste Entscheidung treffen können und wissen, was sind die Fakten und welche dieser Fakten halten wir für sinnvoll oder unterstützenswert oder wo möchten wir uns beteiligen und bei was möchten wir uns eigentlich lieber zurückziehen. So, und das ist die Grundlage dafür, dass jeder Mensch überhaupt ein sinnvolles Leben gestalten kann. Und von daher ist eigentlich das Recht auf Information sowas wie essentiell für das Recht auf ein freies Leben. So, weil ich nur dann frei leben kann und sinnvoll leben kann und uneingeschränkt durch irgendjemanden, wenn es keinen Zensor gibt, der mir die Informationen vorenthalten kann.
Ja, und damit ist es dann eine Grundlage für die Demokratie, weil ich kann ja keine vernünftige Entscheidung treffen als Wähler, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mich vollumfassend zu informieren.
Genau.
Ja, das wäre also ein konkretes Beispiel auch dazu, dass man sagt, ja, natürlich. Ich brauch die volle Information über das, was Parteien tatsächlich auch tun und planen und so weiter, um dann die richtige Entscheidung treffen zu können, weil ansonsten gestalte ich mir die Politik meines Landes so, dass die möglicherweise gar nicht so ist, wie ich die eigentlich gerne hätte.
Ja, das ist zum,
wäre jetzt ein Beispiel.
Was die Zensurdebatte betrifft, zum Beispiel, ist eine der Grundlagen, die bis heute relativ unklar sind in der Öffentlichkeit, zu welchem Teil das Ganze vom Interesse des BKA ausgeht und welcher Teil dieser ganzen Debatte aus der Politik kommt und mit welchem Hintergrund, mit welcher Motivation. Dazu gibt es viele kleine Anhaltspunkte, aber es ist keine Fakten, von denen die ganze Bevölkerung weiß, was überhaupt der Triebmotor dahinter ist. Für das BKA zum Beispiel ist es, dass die ihre Hand in dem Strafverfolgungsbudget haben wollen und da eben neue Jobs kreieren wollen. Und von der Politik ist es unter anderem, dass man sich von niemandem blamieren will, weil man sagt, dass man halt nichts dagegen macht, irgendwo auf einer Konferenz, irgendwo im Ausland vielleicht, in der das dann heißt, dass in Deutschland ja nichts gegen die Verbreitung von dem dokumentierten Missbrauch im Internet gemacht wird. Also das ist, und wenn alle diese Informationen da wäre, könnte jeder Bürger auch die Debatte viel besser verstehen und dann einordnen, ob das, was da passiert, glaubwürdig ist oder nicht.
Das heißt, hier haben wir schon eine Zensur im Vorfeld, deiner Meinung nach.
Ja, natürlich. Es gab ja auch zum Beispiel diese Gespräche mit der Frau von der Leyen, da war ich in zwei Gesprächen beteiligt. Bei dem einen Gespräch waren zwei Moderatoren von der Zeit anwesend, die eigentlich die Debatte immer dann gelenkt haben, wenn es zu sehr ins Detail ging, wo man hätte argumentieren müssen. Also es wurde immer auf einer sehr flachen Ebene eigentlich gespielt. Das ist eine Form von Zensur.
So wie man es aus den Medien halt so kennt.
Ja.
Der normale Zugucker, was war das? War das im Fernsehen, Radio oder
so? Ja, das war für die Zeit. Die wollten einen Artikel über das Interview zwischen der von der Leyen und Frau von der Leyen und der Franziska Heine schreiben. Mhm. Und da war ich eben halt auch anwesend und in dem Zusammenhang. Und beim zweiten Termin, den es gab, wurde ein anderer Kontrollmechanismus eingeführt, in dem halt eine der Mitarbeiterinnen zum Beispiel ein Kind anwesend hatte. Und dann die Debatte, die das Familienministerium führen möchte, um das Thema Kinderpornografie. Die wollen mit niemandem über Zensur sprechen, die möchten nur über Kinderpornografie sprechen.
Ja.
Das wurde dann das K-Thema innerhalb eines Gesprächs, weil eben ein Kind im Raum war. Das an dem Tag zufällig mit der Mutter. Ich finde das ja gut. Also ist absolut, nur das ist auch klar, ist unterstützenswert, wenn Eltern ihre Kinder irgendwie mit ins zur Arbeit bringen können und das irgendwie integriert werden kann. Aber es war halt vollkommen deplatziert und es kann keine offene Debatte da stattfinden in dem Moment. Das ist wieder eine Art von Zensur oder Kontrolle der Information.
Das ist eine Zensur im Kopf dann, ne? In dem Fall.
Richtig.
Oder man geht ganz anders mit dem Thema
an. Da sind wir schon in der nächsten Stufe. Also ich denke, es hilft, Zensur zu verstehen, wenn man eben in Systeme guckt, in denen Zensur eben regelmäßig stattfindet und wie sie genau stattfindet. Weil es sind ja zwei Dinge bei einer Zensur. Man hat eine technische Infrastruktur, beziehungsweise also technisch im Sinne von nicht nur eben der Computer, der sperrt oder was auch immer, sondern eben auch die Administration, sprich also auch der menschliche Apparat, Verwaltungsapparat, der das Ganze steuert. Mhm. Dann hat man im Prinzip in der Regel repressive Gesetze, die irgendwo hinten dran stehen. Und das Ganze erzeugt einen Druck, sodass dann letztlich die Zensurschere schon beim Einzelnen im Kopf angesetzt wird, indem ich mir schon überlege, bevor ich etwas sage oder tue, mache ich mich damit potenziell strafbar. Und wenn ich jetzt nicht gerade ein risikofreudiger Mensch bin, dann unterlasse ich schon alles, was potenziell dorthin kommt. Das heißt, es gibt einen Unschärfebereich und ich bleibe sogar schon aus diesem Unschärfebereich heraus, einfach um mich selber zu schützen. Aber so wie es im Prinzip jede gut geführte Diktatur auf dieser Welt macht, die hat eine mehr oder weniger gut funktionierende Zensurinfrastruktur. Ja. Ich habe es selbst zwar so als halb Außenstehender, aber aus Rumänien erlebt. Nun, meine Mutter stammt aus Rumänien. Und ich habe ja den Fall der Mauer miterlebt, natürlich mit großer Freude, aber ich kenne halt auch die Zeit davor. Und da war es schon so, dass wenn ich als Fünfjähriger bei unseren Nachbarn drüben war, dass dann gelegentlich dann die Securitate vorbeikam, meine Nachbarn befragt hat oder die Nachbarn meiner Oma, was ich denn so erzählt hätte, weil ich meine, man weiß ja, Kinder erzählen am meisten, weil sie keine Ahnung haben, was sie nicht erzählen dürfen. Und dann war es natürlich so, wie jede Diktatur gab es da viele dumme Witze über das System und den ganzen Scheiß, der da passierte, aber keiner hat das natürlich öffentlich gesagt. Und alle Leute haben sich fünfmal überlegt, wem erzähle ich was, und ab dem Alter, in dem ich es verstanden habe, habe ich mir das natürlich auch überlegt, mit wem kann ich überhaupt offen reden und so weiter.
Es gab also kein Kabarett.
Es gab kein Kabarett, nein. Es gab
politisches Kabarett, gibt es eh nur in Deutschland.
Es gab, also es gab... Ist das
Deutschland? Zumindest sind wir ganz vorne dabei.
Als Außenstehender konnte man das als Kabarett verstehen. Wenn man ein bisschen politisches Hintergrundwissen hatte, brauchte man das Staatsfernsehen anzugucken und einfach mal auf die regelmäßig auftauchenden Reden vom Ceausescu zu warten. Das war, wenn man sehr einen sehr zynisch trockenen Humor hat, Kabarett, weil das war natürlich Bullshit, was er da von sich gegeben hat.
Okay.
Da kommt kein deutscher Minister mit.
Oh, Respekt.
Ja, ich denke, es ist ganz entscheidend, dass es eben bei der Unterdrückung von Informationen, dass eben auch gerade denjenigen schadet, die vielleicht nicht, entweder wirklich nicht in der Mehrheit sind oder sich zumindest nicht in der Mehrheit sehen, weil sie überhaupt nicht merken, ob es andere Menschen gibt, die ihre Gesellschaft genauso sehen wie einer selbst. Also wenn man jetzt in Deutschland guckt, war da, denke ich, auch das ein ganz entscheidender Aspekt, den die Alliierten, als das Grundgesetz geschrieben wurde, auch gepusht haben, eben diesen Aspekt des Minderheitenschutzes. Also die Meinungsfreiheit ist eben immer die Freiheit des Andersdenkenden, weil wenn jemand eben mit dem Gesetz oder mit der Meinung der Mehrheit konform geht, dann wird eigentlich ein Schutz der Meinungsfreiheit ja gar nicht gebraucht. Gebraucht wird er ja immer dann, wenn jemand eben etwas Kontroverses von sich gibt.
Ja, das stimmt.
Ja, wobei Ich meine, die Diskussion, die aktuell stattgefunden hat, die ging ja darum, dass es angeblich ja um einen strafwürdigen Inhalt ginge, der da gefiltert werden soll. Und deswegen wäre es ja keine Zensur, sondern nur, ich sag mal, Vereitelung einer Straftat. Mhm. Ja, Schutz der Bürger, indem man sie davor schützt, irgendwie im Internet auf potenziell anrüchige Dinge zu kommen. Wenn das Ganze völlig offen, transparent wäre, ja, zum Beispiel jeder einzelne Link richterlich überprüft, dann würde ich sogar sagen, das hat mit Zensur in dem Sinne nichts zu tun, weil ein Richter, sprich eine unabhängige Kontrolle, eine vollständig unabhängige Kontrollinstanz, und Richter sind per Definition unabhängig, weil ein Richter hat zwar einen Vorgesetzten, der kann ihm aber nicht sagen, was er zu entscheiden hat. Der ist ihm nur, der ist zwar dienstvorgesetzt, muss aufpassen, dass der Richter seine Pflicht erfüllt, sprich einmal die Woche im Gericht erscheint und seinen Sitzungstag hält. Aber das war es dann auch schon. Ja. Der Richter ist also in seiner Entscheidung völlig frei.
Zumindest im Idealfall, ja.
Ja. Natürlich kann man irgendwo Druck ausüben und der ein oder andere lässt sich vielleicht auch durch irgendwelche Sachen manipulieren. Da ist kaum jemand frei, aber ich sag mal, der Idealfall ist schon der. Hm. Das, was hier passiert, ist ja, dass das BKA eine Liste führt, die geheim ist und auch selbst entscheidet, welche Seiten gesperrt wird, und es gibt lediglich eine stichprobenartige Überprüfung, das heißt keine Überprüfung im Einzelfall, und diese Sperrliste ist in gar keiner Form öffentlich zugänglich. Das heißt, eine unabhängige Überprüfung kann überhaupt nur im Nachhinein stattfinden. Ja, wenn man auf irgendeine Seite kommt, die plötzlich gesperrt ist, dann feststellt, auf dieser Seite ist nichts Sperrwürdiges drauf und sie dann ex post sozusagen wieder entsperrt. Ja. Also erstmal findet eine Zensur statt und man kann sie dann nur irgendwie rückgängig machen.
Wenn man sie feststellt.
Ja, vielleicht sollten wir kurz umreißen, von welchem Gesetz wir jetzt reden. Also vielleicht ist das nicht jedem so hundertprozentig klar. Also
genau, es geht um das Zugangserschwernisgesetz, das die Bundesregierung vor 2 Wochen ungefähr verabschiedet hat. War das richtig?
Ja, im Bundestag ist es schon länger durch, aber es ist jetzt auch durch den Bundesrat durch. Es muss jetzt noch vom Bundespräsidenten unterschrieben werden und dann ist es eigentlich gültig.
Genau, und dieses Gesetz besagt, dass das BKA eine Liste erstellt von Websites, die gesperrt werden sollen. Und dass die Internetprovider, also diejenigen, die uns den DSL-Anschluss oder in manchen Gegenden den Modem-Anschluss bereitstellen, diese Seiten, die auf dieser Liste stehen, zu sperren haben. So, und diese Liste bleibt geheim, das heißt, das BKA hält die geheim. Und diese Provider, die brauchen die Liste natürlich, damit die Seiten sperren können, dürfen die aber dann auch nicht weitergeben, diese Liste. So. Gibt es in Nachbarstaaten ja teilweise auch schon dieses Verfahren.
Das und Weitergeben wird auch unter Strafe gestellt. Als ein Bestandteil. Sehr wichtig.
Das Weitergeben, also, ist strafbar.
50.000 Euro als Strafe für denjenigen, der fahrlässigerweise das Leaken der Liste zulässt. Das wäre dann in dem Fall der Provider. Und das Publizieren der Liste für eine freie Presse, die exponieren könnte, dass es einen Missbrauch gibt mit dieser Presse, wird auch unter Strafe gestellt, indem man auch auf die Liste kommt.
Ja, das fand ich sehr interessant, dass zum Beispiel in Finnland war es, glaube ich, die eine ähnliche Liste haben, eben unter anderem zu den gesperrten Seiten solche Seiten gehören, die sich kritisch mit der Sperrung selber auseinandersetzen.
Ja. Also das, ohne rechtliche Grundlage auch. Es gibt keine Verurteilung dieser Person, da sucht auch niemand die Konfrontation, der steht auf der Liste und das war's.
Das ist auch einfach.
Ja.
Ist halt einfach. Ja, hier in Deutschland ist per Gesetz ja nur, sag ich mal, Kinderpornografie betroffen. Das heißt, nur kinderpornografische Inhalte dürfen nach Gesetz gesperrt werden, rechtlich, ne? Oder?
In China wird auch nur nur Pornografie gesperrt.
Nein, nicht wird, es darf nur. Also, was man macht, ist immer was anderes. Aber das Gesetz definiert eigentlich, dass man nur kinderpornografische Inhalte sperren darf und nichts anderes.
Ne? Über dieses Gesetz.
Über dieses Gesetz. Ja,
das lässt sich natürlich noch erweitern.
Was das BKA letztlich auf die Liste schreibt, ist eine andere.
Es gibt ja auch noch andere Fragen, dass zum Beispiel es Urteile gibt in Deutschland, dass Zugangsprovider, also ISPs, bestimmte Seiten in der Vergangenheit wegen Copyright-Verletzungen oder sowas ähnliches nicht sperren mussten, weil es weil es keine zumutbare Handlung ist, im Sinne technischer Zumutbarkeit, was zwar nicht über dieses neue Gesetz abgedeckt wird, aber wenn der Provider in Zukunft eine solche Infrastruktur hat,
dann ist das
heißt es nicht, dass er, nur weil das Gesetz nur von Kinderpornografie spricht, dass er nicht auch über andere Mechanismen gezwungen werden kann, mit dieser Infrastruktur andere Inhalte zu filtern.
Weil es dann zumutbar geworden ist, weil er das Zeug da stehen
hat. Richtig, weil er die Technik ja hat und dann ist es zumutbar, dass er die Liste halt entsprechend erweitert. Das heißt,
vielleicht eine zweite Liste einpflegen muss, damit das Ganze getrennt ist von der Sache, was das BKA halt zum Beispiel macht.
Ich meine, die sogenannten Bedarfsträger stehen ja ohnehin schon Schlange. Ja, das Gesetz ist noch, also als das Gesetz noch nicht mal beschlossen war, standen ja schon alle möglichen Leute Schlange. Von der Medienindustrie natürlich angefangen, die gerne all die bösen File-Sharing-Seiten aus dem Netz ziehen will. Dann,
da, wo man die Musik vorhört, die man sich hinterher kauft, meinst du?
Die, genau, das hessische, irgendein hessisches Ministerium ist schon vorgeprescht, die würden gerne die ganzen illegalen Glücksspielseiten auch noch gleich mit für Deutsche blockieren.
Ja, oder ich einfach ausländische Glücksspielseiten, die halt an sich in ihrem Land völlig legal sind.
Ja, es ist halt illegal aus der Sicht des hessischen Innenministers, weil der oder Finanzministers, der verdient ja nur an letztlich hessischen legalen Glücksspielen und der Bundesinnenminister, Bundesfinanzminister verdient halt eben auch nur an solchen Glücksspielen.
Ist es illegal, an ausländischen Glücksspielen teilzunehmen, von Deutschland aus, ohne hinzureisen? Wenn ich da Urlaub mache, kann mir ja keiner was, nehme ich an. Aber
jein, also man kann, also europaweit ist es, innerhalb der EU ist es, glaube ich, legal. Wie es dann außereuropäisch aussieht, da ist es, glaube ich, dann im Wesentlichen dann automatisch illegal.
Es ist also ja auch eine interessante Entwicklung, dass einfach viele Dinge, die bisher entweder legal waren oder eben nicht strafrechtlich verfolgt, weil sie auch gar nicht strafrechtlich verfolgbar waren, jetzt im Internet in irgendeiner Form unter Strafe gestellt oder blockiert werden sollen. Also ich denke nicht, dass es in der Vergangenheit irgendwelche Probleme gab, ins Nachbarland zu reisen und dort an einem Glücksspiel teilzunehmen.
Wahrscheinlich nicht. Ich würde aber gerne nochmal zurück zur Theorie kommen. Wenn ich jetzt sage, wir sperren Seiten, deren Abruf sowieso, ich sag mal, sowieso illegal ist, wie zum Beispiel bei Kinderpornografie. Das Sichbeschaffen von kinderpornografischen Inhalten ist strafbar in Deutschland. Ja. Bei Glücksspielen weiß ich nicht, mag es ähnliche Gesetze geben, bin ich jetzt schlecht informiert. Aber wenn man jetzt sagt, wir sperren zunächst Kinderpornografie, danach meinetwegen andere, ebenfalls illegale Dinge, ist das moralisch oder politisch oder rechtswissenschaftstheoretisch verwerflich oder bedenklich?
Ja.
Warum?
Also ich finde, man muss das Internet ähnlich verstehen wie das Telefonsystem oder so. Das ist einfach nur eine technische Übereinkunft, wie verschiedene Leute auf der Welt miteinander kommunizieren.
Richtig.
Auf einer technischen Grundlage, es gibt ein Protokoll, das Internetprotokoll, über das definiert ist, wie Daten von A nach B kommen, innerhalb eines verteilten Netzwerkes. Und das ist das, was das Internet ist. Und im Telefon weiß ich, wenn ich eine Doppel-Null hier in Deutschland vorwähle, komme ich automatisch in meine Auslandsvermittlungsstelle. Und genauso weiß ich, was im Internet passiert, wenn ich eine bestimmte Nummer anwähle.
Ja.
So, und die Inhalte, die ausgetauscht werden über das Medium, ob das Telefon ist oder das Internet, sind vollkommen irrelevant für das Transportmedium selbst.
Das ist richtig.
Und das ist der Punkt, der wichtig ist zu verstehen. Dass es ein gesellschaftliches Problem gibt, gerade weil wir in so einer globalen Gesellschaft leben und vielleicht eben rechtliche Probleme, rechtsstaatliche Probleme eintreten, weil ein Deutscher Zugriff hat auf Inhalte sonst wo auf der Welt, die vielleicht mit unseren Gesetzen nicht vereinbar sind. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Und das muss in der Gesellschaft reguliert werden. Und eigentlich ist das die große Chance des Internets auch, dass wir über das Internet gezwungen werden, dass wir gewisse Konflikte oder Probleme innerhalb unserer Gesellschaft wahrnehmen, die wir sonst komplett verdrängen könnten. Und das bietet uns die Chance, diese Sachen wahrzunehmen und gegen diese Sachen vorzugehen und das einfach innerhalb unserer Gesellschaft zu verbessern.
Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, dass es gibt meinetwegen eine weltweite Übereinkunft, dass kinderpornografische Inhalte unerwünscht sind.
Ja.
Ja. Und dass man zum Beispiel sagen kann, wenn ich irgendwo was finde, dann kann ich meinetwegen dem Inhalteanbieter eine E-Mail schreiben, du hast da aus Versehen was Schlimmes auf deinem Rechner und schalte das doch mal bitte ab.
Ja, Moment, dann, nicht dem Inhalteanbieter, sondern
demjenigen, der den Server im Keller stehen
genau,
hat, sagen wir mal so.
Also der Hoster, der Webhoster
im Zweifel. Da müsste man jetzt erklären, wie das funktioniert.
Das ist ja auch legitim, also das kann man ja auch schon machen heutzutage. Das Problem ist ja nur, dass die Polizei, also zumindest hatte ich es mal irgendwo gelesen,
Nein, Moment. Unsere Familienministerin behauptet, dass das BKA das nicht dürfe.
Das stimmt nicht.
Das BKA darf E-Mails schreiben.
Das ist es nämlich, weil wenn das BKA einfach eine App-Use-E-Mail schreibt an den entsprechenden Webhoster, ja, kann es das genauso machen, weil es wird ja in dem Moment nicht hoheitlich tätig. Richtig. Das BKA darf natürlich nicht, genauso wie irgendein anderer deutscher Polizist, jetzt nach Frankreich fahren und dort irgendjemanden festnehmen. Das dürfen wir nicht.
Ja.
Aber eine App-Use-E-Mail darf jeder schreiben.
Da muss jetzt
ja
mal
meistens die Androhung von irgendeiner Form von Strafe gar nicht nötig, weil eben die in der Regel die Provider, wenn sie so einen Hinweis bekommen, dann entsprechend die Inhalte auch aus dem Netz nehmen. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass man hoheitlich gleich mit der Strafkohle kommen muss.
Entschuldigung. Also da würde ich jetzt gerne die Infrastruktur nochmal kurz klarstellen für die Rheinwelle-Hörer, die das vielleicht nicht so richtig kennen. Typischerweise liegen Webseiten auf irgendwelchen Computern, auf einer Festplatte. Diese Computer stehen eng zusammengepfercht in irgendwelchen Kellern bei sogenannten Hostern. Das sind Unternehmen, die diese Computer anbieten, sodass jedermann irgendwas darauf aufspielen und öffentlich zugänglich machen kann. Und genau diese Hoster sind es, denen man diese E-Mail schreiben kann, dass auf einem der Computer zum Beispiel Kinderpornografie abgespeichert ist und der Hoster ist dann in der Lage, diesen Computer zum Beispiel einfach abzuschalten oder vom Internet abzutrennen oder so. Und das funktioniert in der Praxis auch, wenn man dem Hoster Bescheid sagt. Ja, nur der surft natürlich nicht täglich die 3 Millionen Seiten an, die er da so liegen hat. Ne?
Also nicht selber. Die Netzsperren, wie sie jetzt verabschiedet wurden, die gehen halt einen etwas anderen Weg. Also ich fand den Vergleich mit den Telefonen ganz gut. Anderen Vergleich, der auch relativ treffend ist, ist, denke ich, das Postsystem. Also es ist ja durchaus so, dass auch in Deutschland teilweise Kinderpornografie über den Postweg ausgetauscht wird. Und es ist ja jetzt nicht so, dass die Deutsche Post in irgendeiner Form verantwortlich ist und jetzt Pakete, die geschickt werden, darüber überprüfen muss, ob da irgendwelche strafbaren Inhalte verschickt werden oder nicht. Und ich finde, in gewisser Weise kann man es auch den Access-Providern jetzt nicht zumuten, in gleicher Weise eben in den Datenverkehr einzugreifen.
Ist das nicht ein technischer Unterschied schon? Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn eine Poststelle alle Päckchen aufmachen muss, sagen wir mal potenziell Päckchen, wo DVDs meinetwegen drin sind. Oder vielleicht auch Fotos, ausbelichtete oder so.
Nee, so weit geht's ja gar nicht.
Das wäre natürlich...
So weit geht's gar nicht, sondern du musst es eher abstrahieren auf die Ebene, dass du ein Adressbuch hast.
Jetzt, wo du
das ist, was DNS-Sperren sind. Du hast ein Adressbuch.
Ja, okay,
das oder sagen wir, jeder im Internet, jeder auf der Welt kann potenziell sein eigenes Adressbuch bereitstellen. Du kannst eines dieser Adressbücher nehmen und die Adressbücher sind immer global. Das heißt, jeder Bürger dieser Welt steht in dem Adressbuch mit seiner Adresse drin. Und der Provider, der Staat will jetzt bei 5 bis 10 Adressbüchern hier in Deutschland ein paar Einträge sperren.
Löschen das, sozusagen.
Oder falsche Adresse reinschreiben,
ja, falsche Adresse.
Damit quasi die Kommunikation in Zukunft woanders dahin geht.
Ja.
Das ist ja alles. Es wird stellt nicht sicher, dass derjenige verfolgt wird, der hinter der Adresse steht.
Also ja, was heißt Adresse? Das ist, also ich würde es in der Stelle vielleicht sogar noch eher mit dem Telefonbuch vergleichen. Ja?
Das
heißt, im Telefonbuch wird die falsche Nummer eingetragen. Wenn du die richtige Nummer kennst, kannst du die immer noch anrufen.
Und
nur wenn du unter dem Namen im Telefonbuch anguckst, siehst du da einen falschen Eintrag.
Auch nur bei ein paar Telefonbüchern. Also.
Richtig, und das auch nicht bei allen, sondern nur bei den dickeren. Bei den kleinen Telefonbüchern vielleicht nicht.
Ja. Das heißt, die Telefonbücher werden
alle gleich groß. Es ist nur, wie viele Leute reingucken. Also...
ja, gut.
Wir greifen ja im Prinzip alle DNS-Server zumindest indirekt auf die Root-Server zu. Und so hat grundsätzlich jeder DNS-Server ja die Möglichkeit, jede Seite aufzuschlüsseln. Es ist halt bloß bei manchen, zum Beispiel die DNS-Server, die von den großen Providern zur Verfügung gestellt werden, da gucken halt automatisch ganz viele Leute nach, weil das eben die Voreinstellung auf ihrem Computer ist und sie die niemals ändern.
Genau. Spannend wäre es vielleicht, das wollte ich eigentlich schon die letzten Tage mal ausprobiert haben. Ich habe es nur irgendwie aus Zeitmangel dann nicht gemacht. Ich wollte mal gucken, wie das so mit dem offenen DNS-Server vom Bundestag ist. Ob da dann in Zukunft noch alle Webseiten drüber erreichbar sein werden.
Natürlich. Der wird nicht zensiert.
Nee, es gibt ja diese Regelung, das Gesetz sieht nur vor, dass Provider mit mehr als 10.000 Usern.
Stimmt.
Das Ganze.
Lustige Idee.
Die Idee ist ganz pragmatisch, weil nämlich der Bund und die Länder ihr eigener ISP sind und ist direkt, als diese Idee entstanden ist mit dem Zensieren, eigentlich klar war, dass der Bund nicht und die Länder nicht die Mittel aufbringen können, um diese Infrastruktur bei sich selbst implementieren zu können. Das heißt, man hat das einfach auf die Obergrenze von 10.000 Usern gesetzt oder die Untergrenze.
Ja.
Und die Länder und die Bundesbehörden und so weiter fallen eben alle aus diesem Raster raus. Und es sind auch nur sehr wenige große Unis zum Beispiel, die wahrscheinlich davon betroffen sind.
Ja, da gab es schon Beschwerden von den Unis, glaube ich.
Also
ja,
insofern ist
es wichtig, dass die Unis dabei sind.
Das stellt ist das nicht ein Risiko, wenn jetzt, ich sag mal, die Internetfreaks, die an der Uni sitzen, Zugriff auf diese Liste haben?
Das ist ja kein Risiko, das ist eine große Chance.
Naja, also ich meine jetzt auch aus Sicht der Regierung.
Ja, aber das ist doch genau das Problem, was du hast, wenn du versuchst, ein geheimes System einzuführen. Hm. Ein geheimes System, das sich gegen den Rest der Gesellschaft oder sagen wir gegen jeden in der Gesellschaft richtet, der verstanden hat, um was es geht. So, in dem Moment, wo du dieses geheime System einrichtest, wirst du immer nur Ärger haben. Es ist immer das Problem, dass diese Information ans Tageslicht kommen wird und man mit dir nachweisen wird, dass du es missbraucht hast. Hm.
Aber funktioniert es nicht in anderen Ländern, die das vielleicht etwas offener betreiben, nein, ganz gut?
Also nein. In China nicht, im Iran nicht, in den Ländern ja, aber das ist auch nur eine Frage, wie viel Arbeit die Einzelnen da reinstecken, dieses System zu umgehen und wie viele Leute überhaupt wissen, dass dieses System existiert. Aber die Listen liegen ja genauso. In China haben wir auch Listen publiziert aus China, verschiedene Filterlisten und die Filtersoftware, die haben.
Aber wenn wir jetzt mal uns nur reduzieren auf die Demokratien, die wir so kennen,
ja,
funktioniert es ja genauso wenig. Ja? Ja. Also auch wenn wir die englische oder die schwedische Filterliste nehmen oder die australische, da sind ja auch zahlreiche Webseiten drauf, die nachweislich überhaupt nichts mit Kinderpornografie zu tun haben oder zu tun hatten.
Ja, das
scheint sich so zu ergeben, ne? Wenn man sowas einführt. Das ist so ein Seiteneffekt. Dann gibt es Begehrlichkeiten, noch andere Dinge auf diese Liste zu setzen.
Und man rudert immer hinterher. Es gibt diese, ich weiß nicht, ob jemand aus der Runde das gesehen hat, es gibt diese E-Mails, die wir haben aus dem Ministry of Defense in England, wo ein Mitarbeiter des Ministry of Defense, also des Verteidigungsministeriums, festgestellt hat, dass wir gewisse Inhalte von denen publiziert haben. Was dann dazu geführt hat, dass diese Mail halt weitergeleitet wurde und verschiedene Leute kommentiert haben, was man machen kann, um diese Inhalte jetzt zu sperren, auch von British Telecom, und das liest sich eigentlich wie Realsatire. Also das sind Leute, die panisch reagieren, weil sie Links sehen und noch mehr Links und überhaupt nicht wissen, was sie damit machen sollen, und dass das Ganze irgendwo ins Endlose führt. Also selbst die Leute, die diese Sachen filtern wollen, sind vollkommen überfordert mit der Aufgabe, weil es nicht machbar ist.
Wir waren in dem Fall WikiLeaks.
Ja,
das war müssen wir vielleicht auch noch kurz erklären, was WikiLeaks eigentlich ist. Eine Internetseite?
Ja, also findet größtenteils im Internet statt. Deswegen ist es eine Internetseite.
Ja.
Wir sind eine Plattform für Whistleblower, also für Menschen in der Gesellschaft, die Zugang haben zu Dokumenten, die nicht öffentlich sind, aber im Interesse der Öffentlichkeit sind und die diese Dokumente oder Informationen bei uns publizieren können.
Maulwürfe.
Das heißt, Maulwürfe, oder das hat so einen leicht negativen Geschmack. Eigentlich sind das die eigentlichen Helden unserer Gesellschaft, die entgegen ihrer Anweisung, entgegen den eigenen Risiken und so weiter Informationen an die Öffentlichkeit geben.
Und die können die auf eurer Seite anonym veröffentlichen.
Genau, wir garantieren Anonymität. Wir haben sehr umfangreiche Mechanismen, um diese Leute rechtlich zu schützen, inhaltlich zu schützen, sicherzustellen, dass man die nicht verfolgen kann, und um sicherzustellen, dass diese Dokumente bei uns publiziert werden können, ohne dass ein Zensor, egal wo auf der Welt, diese Informationen der Öffentlichkeit vorenthalten kann.
Das heißt, ihr
biegt
euch immer um die Zensur herum auch zur Not, wenn irgendwo was stattfindet.
Ja, klar.
Das Internet ist ja so ausgelegt auch eigentlich, dass es so Sperrungen oder sowas als Störungen wahrnimmt und drumherum routet.
Genau, das ist die Dynamik des Internets.
Genau.
Und wenn man gesellschaftliche Probleme darauf abbildet, dann kann man relativ gute Synergieeffekte schaffen, um gewisse Probleme zu adressieren.
Ja, da gibt es ja diesen netten Artikel Falscher Planet, falsches Jahrtausend. Der sicherlich sehr drastisch, aber genau dieses Problem klar macht. Ja, wir haben einen Generationenkonflikt eigentlich. Wir haben eine junge Generation, sprich wir, die mit dem Internet oder Computern groß geworden sind, die einen, sagen wir mal, intuitiven Zugang dazu haben. Man muss ja nicht Informatiker sein, um grob zu verstehen, wie ein Computer funktioniert. Und wir haben die alte Generation, die allerhöchstens Digital Immigrants sind und nicht Natives oder sich halt ganz raushalten.
Ja, du hörst so, den Jungen, das hört man schon an der Wortwahl.
Das böse Wort des Internetausdruckers oder wie er es nennt, alte Männer mit Kugelschreibern. Leute, die es nicht verstehen, wie es geht. Und die haben natürlich Angst davor, weil sie nicht verstehen, wie es geht. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Das ist ganz menschlich und deswegen versuchen sie irgendeinen Weg zu finden, das in irgendeiner Form zu reglementieren, um es in ihre Welt einzupassen. Und was sie nicht verstehen, ist, dass das Internet überhaupt nichts mit ihrer Welt zu tun hat. Weil es so dezentral ist, dass jede Information theoretisch von überall zugänglich ist und ich nicht irgendwo den Hahn abdrehen kann, da kommt nichts mehr an. Das ist praktisch nicht möglich.
Ja, und man kann eben auch nicht irgendwie an der staatlichen Grenze die Dämme zumachen. Also die Dinge, über die Staaten vorher noch eine gewisse Informationskontrolle hatten, die ist jetzt eben nicht mehr da, weil das Internet in seiner Netzwerkstruktur eben diese staatlichen Grenzen so nicht kennt.
Ja, aber ich meine, hey, wir hatten Zensur auch schon in der Vergangenheit in Deutschland. Ich meine, es sind jetzt wirklich Fakten aufgetaucht, dass offensichtlich in der Zeit des Kalten Krieges Millionen von Postsendungen, die aus dem Osten in den Westen kamen, zensiert, in der Regel vernichtet wurden, weil man im Westen Angst hatte vor der deutschen, vor der ostdeutschen bzw. sowjetischen Propaganda, der kommunistischer Propaganda. Und weil bis 1968 im deutschen Recht keine Möglichkeit der Zensur war, hat man das fein die Alliierten machen lassen.
Die durften das.
Die durften das,
ja. Die durften überhaupt viel.
Ja, die durften es in dem Sinne, weil sie ja als Besatzungsmächte nicht dem deutschen Recht unterworfen waren. Und ja, dann hat man die Briefe halt mal erst denen gegeben und dann erst weitergeschickt. Oder eben nicht mehr weitergeschickt.
Gut. Okay, bevor wir jetzt von der Vergangenheit wieder in die Gegenwart hüpfen und vom Westen in den Osten nach China gucken, spielen wir noch ein Lied von General Union. Ruhen unsere Münder ein bisschen aus. Wir haben immer sehr viel Sprachbeitrag, Redebeitrag und sehr wenig Musik hier in der Sendung. Deswegen viel Spaß und bis gleich. Der Nordfunk ist hier. Die Sendung des Chaos Computer Club Mainz e.V. auf Radio Rheinwelle 92,5. Im Studio sind der Tanjev,
der Pi,
Julia,
Daniel
und Carsten.
Und wir hüpfen jetzt mal rüber über den großen, ne, Teich kann man nicht sagen, über die große Landmasse nach China. China versucht ja schon seit geraumer Zeit mehr oder weniger erfolgreich zu zensieren. Wer kann uns denn mal was dazu erzählen, was da eigentlich los ist?
Ja, da könnte ich was zu sagen. Also China ist ja da ganz fortschrittlich, was die Zensur betrifft, haben uns da einige schon voraus. An sich in China ist es erstmal so rechtlich gesehen wie bei uns. Meinungsfreiheit ist von der Verfassung garantiert. Das an sich dürfte also eigentlich keine Zensur geben. Deswegen ist sie offiziell auch zur Schutz der Bevölkerung eingeführt worden. Also vor irgendwelchen Gewaltsachen, vor Pornografie, vor Glücksspielen und generell vor Kriminalität, was es alles so im bösen Internet gibt. Davor muss man die Welt ja schützen. Allerdings, China hat das nicht nur im Internet, sondern es sind auch sämtliche Zeitungen, Radio, Fernsehen zensiert. Also Radio und Fernsehen gehören komplett im Staat. Zeitungen werden extra durch eine Behörde nochmal kontrolliert.
Ist das Vor- oder Nachzensur, was die machen? Also wird das alles schon quasi bei den Zeitungen zum Beispiel, wird das alles kontrolliert, sprich Korrektur gelesen, in Anführungsstrichen, bevor es auf Sendung geht oder bevor es gedruckt wird oder erst danach?
Ja, die müssen das erst vorlegen, bevor sie...
Also es ist wirklich also Vorzensur?
Bei den gesamten Printmedien wird das erst vorgelegt und dann, okay, soweit ich weiß. Oder es gibt auch gewisse Richtlinien, nach denen das vorher schon festgelegt ist, was sie schreiben dürfen. Also,
okay. Das ist ja das Schöne beim Internet, dass so eine vollkommene Vorzensur ja eigentlich gar nicht geht. Also man könnte zwar sagen, okay, wenn man jetzt eine Webseite irgendwie neu bei einem Provider einrichten lässt, dass man die erst vorlegen muss, aber es ist ja ein interaktives Medium und wenn ich jetzt einfach irgendwo einen Kommentar schreibe, dann ist ja eine Vorzensur sehr schwierig umzusetzen.
Ja, ja, richtig. Dann müsste der Betreiber der Seite quasi technisch gesehen den Kommentar umleiten.
Ja, also da müsste das kann der man Betreiber machen. Der das Seite gezwungen werden, eben selber Zensur
das
zu
kann man aber genau, und das kann man aber machen. Ich kriege zum Beispiel für unsere Webseite E-Mails, wenn jemand einen Kommentar schreibt auf einen Eintrag, der älter ist als, ich weiß nicht, 30 Tage oder noch länger. Und dann muss ich den sozusagen erst freischalten, diesen Eintrag. Das ist eine Art von Vorzensur, obwohl ja, ich natürlich nicht verändere.
Jetzt bringt aber die Leute nicht hier auf Ideen.
Nein, ich...
Also an sich kann man das ja auch mit Papier machen, dass ich sage... ich drucke einfach selber was und das dann auch unzensiert. Das ist ja genau das Gleiche, wie wenn ich im Internet einfach eine Seite mache.
Ja, die Nachzensur gibt es in China bestimmt auch. Da wird dann in der Regel wahrscheinlich die Person zensiert, indem sie dann einfach verschwindet.
Ja, oder eben halt einfach durch Filtersysteme, die den Zugriff auf gewisse Webseiten dann nicht mehr zulassen. Ist ja dann genau wie bei uns auch.
Ja.
Das im Internet
so. Wobei die Technik, die die einsetzen, ja wohl schon ziemlich weit fortgeschritten ist im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier planen. Ja. Also soweit ich das verstanden habe, sind das wohl wirklich komplexe Filtersysteme, die jetzt nicht auf Seitenbasis sperren, sondern auf Inhaltsbasis sperren. Also man sieht zum Beispiel die Wikipedia, aber wahrscheinlich nicht die regierungskritischen Artikel in Wikipedia. Weißt du denn, wie das technisch funktioniert? Also mit welchen Systemen die arbeiten?
Ja, es gibt, also an sich ist es eine IP-basierte Filterung, also dass du gewisse Adressen von Servern nicht ansprechen kannst, also direkt den Server, nicht nur wie bei uns den Namen im Telefonbuch, sondern man kann dann wirklich auf ganze Rechnersysteme nicht zugreifen.
Die sperren die Telefonnummer von dem
Genau,
von
die
dem
sperren Rechner. Komplett den Zugriff.
Zunächst mal.
Das lässt sich natürlich auch umgehen, aber... Vielleicht greifen wir da jetzt zu viel zuvor. Also vielleicht erst nochmal grundlegend. In China gibt es erst seit 94 Internet. Also das ist dort noch sehr neu. So gesehen.
Ja, immerhin schon 15 Jahre.
Immerhin schon 15 Jahren.
Hey, ich bin auch 94 das erste Mal im Internet gewesen. Also ich meine...
ja, aber in China selbst gibt es schon 80 Millionen Nutzer. Das hört sich erstmal für uns wahnsinnig viel an. Aber es sind nur 6% der Bevölkerung, weil es halt so ein großes Land ist und sehr viele Bevölkerung halt in ländlichen Regionen gibt, die gar keinen Zugang dazu haben. Und gefiltert werden halt jetzt nicht nur Internetseiten, sondern auch E-Mail-Verkehr.
Skype zum Beispiel auch, habe ich gerade irgendwie heute gelesen, dass die sogar einen Weg gefunden haben, offensichtlich Skype zu filtern. Wobei man ja bei Skype immer sagte, die ganze Kommunikation arbeitet verschlüsselt. Mhm. Ja, also insofern...
Es gibt anscheinend einen Weg, die Verbindung zu erkennen und zu unterbinden.
Nee, es wird wirklich contentbasiert innerhalb zum Beispiel des Skype-Text-Messaging zu filtern. Also die können wohl bestimmte Worte rausfiltern, ja, wie was weiß ich, zum Beispiel Tibet oder Tiananmen oder so, ja, so die klassischen Worte, bei denen jedem chinesischen Zensor irgendwie sofort der Hals schwillt, ja.
Ja, die haben so stelle ich mir das aber schwierig vor, also über Skype jetzt. Geht das auch oder geht das nur beim Text-Messaging?
Bei Audio weiß ich es nicht, aber bei Skype haben sie es wohl. Also
gibt es eh einen eigenen Client. Also das ist da und der ist anders aufgebaut.
Der hat das eingebaut oder so.
Was vielleicht in China relativ wichtig ist zu verstehen, es gibt einen Unterschied, ob der Staat zensiert in China oder kommerziell orientierte Unternehmen. Das heißt, der Staat zensiert bei allem, was er provided, ob das jetzt zum Beispiel über CCTV, übers Fernsehen ist oder sowas, oder über die Zeitung. Mhm. Und genauso gibt es Firmen wie Google im Internet oder andere Firmen oder Yahoo auch, die auf ihrer Seite eben filtern. Das heißt, jeder, der in China beteiligt ist an irgendeiner Art von Information, ist Teil dieses Zensurkonzepts. Und da gibt es eben auch verschiedene Systeme, ob das jetzt ist, dass Inhalte vorgehalten werden, also dass man überprüft, bestimmte Wörter dürfen nicht gesucht werden in der Suchmaschine und man bekommt dann die Anzeige, dass das eine nicht erwünschte Anfrage im Internet ist. Da haben die das zusätzliche Problem, dass es eben englische Worte sind, wie auch chinesische Worte, die dann in beiden Schrifttypen quasi zensiert oder überprüft werden müssen. Mhm. Ja, und es gibt auch eben Filter auf IP-Adressenebene oder DNS-Basis. Also die haben die ganze Palette eigentlich.
Machen so eine Kombination aus verschiedenen Techniken.
Ja, es kommt immer darauf an, wer es provided. Also,
ja, achso. Das sucht jeder so ein bisschen aus.
Ja.
Aber tun das dann diese Unternehmen immer auf staatliche Weisung hin? Also sind die gezwungen, irgendeine Form von Zensur zu betreiben, damit sie auf dem chinesischen Markt überhaupt agieren dürfen?
Ja, also es ist quasi der ökonomische Druck. Ja. Google darf nur auf den chinesischen Markt, wenn sie sich den chinesischen Regeln auf dem chinesischen Markt unterwerfen.
Die nennen das Gesetze, glaube ich, ne?
Oder? Es sind ja auch Gesetze.
Ja, also ich meine, in Deutschland nicht anders. Google darf hier agieren, wenn es sich an das deutsche Recht hält.
Jeder Staat kann Gesetze erlassen. Ob wir die jetzt gut finden und ob die gerechtfertigt sind, ist ja eine völlig andere Sache.
Ja.
Ja, in China kommt man auch nicht einfach so ins Internet. Also wenn man irgendwie einen privaten Internetanschluss haben will, muss man erst zur Polizei gehen, sich registrieren lassen. Und wenn man irgendwie...
mit einem Auto.
Genau. Und wenn man jetzt irgendwie in ein Internetcafé geht, ist das auch nicht so frei und anonym, wie man das hier kennt, sondern... irgendwann haben die mal so einen Schnitt gemacht und ein Haufen Internetcafés geschlossen und bei allen anderen so Filtersoftware installiert. Und außerdem wird jeder Benutzer, der vorbeikommt, die Personaldaten erfasst, dass er immer nachvollziehbar ist, wer da was gemacht hat.
Das ist aber hier in Europa ja auch. Also du musst nur nach Italien gehen und kommst in Italien in keinem Internetcafé ins Internet, ohne dich mit dem Personalausweis zu registrieren.
Mhm.
Also so viel, das schwappt schon alles rüber.
Ja.
Das Problem ist, dass man eben sieht, zu was es führt. Ja. Und auch jetzt in China zum Beispiel, es gibt diese Green Dam, nennt sich das. Das ist eine Filtersoftware, die der Staat anbietet. Die wurde auch bei uns publiziert, mit sehr viel Hintergrundinformation dazu. Und dann haben sich ein paar Security- oder Sicherheitsleute diese Software angeschaut. Und im Endeffekt kann man ganz einfach aus den ganzen PCs, auf denen diese Filtersoftware installiert ist, ein riesen Botnetz aufbauen. Das heißt, jemand Externes hat auf einmal ferngesteuerte Computer in China und das sind Millionen davon, ja, die von außen bedient werden können.
Ich dachte, das wären nicht so viele, die da mitmachen im Internet bei den 80.000. Achso, es sind aber mehr Computer dahinter sozusagen.
War Green Dam?
Habe ich mal irgendwo gelesen. 80.000 Anschlüsse.
Oder?
Nein, es gäbe in China insgesamt 80.000 Internetanschlüsse.
Das müssen mehr sein.
Entschuldigung, dann bin ich...
Also ich habe was von 80 Millionen Internetnutzern.
80 Millionen?
Das müssen dann natürlich nicht 80 Millionen Anschlüsse sein, aber...
Aber war Green Dam diese Sache, die ursprünglich auch als... Also nicht freiwillig, sondern auf jedem Computer eben installiert werden sollte.
Ja, ja.
War das jetzt der Grund, weshalb das nicht durchgekommen ist?
Ja, einer der Gründe davon, denke ich. Wobei ich da, also das Letzte, was ich gehört hatte, war, dass diese Pläne für Green Dam weiterverfolgt werden. Also
ich glaube, es ist bei den privaten PCs sozusagen, wenn ein Privatnutzer sich einen kauft, wird die mit beigelegt, aber nicht installiert. Aber bei Rechnern, die irgendwie bei Behörden oder Firmen oder was im Einsatz ist, inklusive, glaube ich, auch Internetcafés,
Universitäten,
ist sie installiert. Mhm. Das heißt, oder zumindest irgendeine Art von Filtersoftware, ich weiß nicht, ob es jetzt genau die ist oder eine Vorversion, aber es ist wohl zumindest nur auf Privat-PCs keine Software installiert. Mhm. Die wird nur beigelegt mit dem freundlichen Hinweis des örtlichen Zensors, sie sich doch mal anzugucken.
Natürlich zum Schutz seiner Kinder und vor sich selbst,
ja, natürlich,
vor den ganzen bösen Sachen des Internets.
Ja. Ihr habt recht, es sind 80 Millionen. Ich hatte mich da in der 10er Potenz vertan.
Ist nicht schlimm, ist fast dasselbe. Also bis jetzt lässt sich das in China auch noch recht leicht umgehen. Also wenn man irgendeine verschlüsselte Verbindung benutzt über HTTPS, was man normalerweise bei Banken oder bei anderen wichtigen Seiten hat, oder ein VPN-Tunnel, dann ist man bis jetzt noch sicher vor der Zensur.
Toll.
Oder einfach ein Proxy-Server, der die Verbindung umleitet.
Ich hätte jetzt gedacht, dass sowas einfach mal pauschal gesperrt wird, oder? Also zumindest sowas wie Tor,
Anonymisierung. Ich denke, das würden sie auch gerne machen, aber zumindest bei den verschlüsselten Sachen stellt sich da die Wirtschaft noch quer, weil deren eigenen Banken und Wirtschaftsnetze benutzen natürlich alle Verschlüsselungen, weil sie auch irgendwie Firmengeheimnisse schützen wollen. Mhm. Und wenn sie das sperren würden, dann würden sie selber ein bisschen den
Fleisch schneiden. Ja, das ist natürlich schon, also ich rechne fest damit, dass die schon irgendwie eine Form von Protokollierung machen, irgendein Monitoring und dann stichprobenartig bei den Leuten auftauchen und kontrollieren. Also ich denke, dass als Privatmann man sich da schon ganz schnell irgendwie verdächtig macht.
Das Problem mit SSL oder irgendeiner Form von Verschlüsselung ist ja auch nur, dass es dir nichts, oder das hilft dir nur in dem Moment, wo dein Datenstrom überprüft wird, zum Beispiel auf gewisse Keywörter.
Mhm,
ja, aber es hilft dir überhaupt nichts, wenn die Domain oder die Website oder die, sagen wir, die IP-Adresse gesperrt sind.
Ja.
Dann bringt dir auch die Verschlüsselung nichts. Und dadurch, dass es eben so dieses Riesenkonglomerat an allen möglichen Lösungen ist, ist es halt schon sehr restriktiv. Also
ja, da sind sie auch hingegangen und haben einige Proxy-Server gesperrt, dass man nicht über die dann eine Umlenkverbindung herstellen kann, um dann die Zensur zu umgehen.
Wie machen die das denn überhaupt? Wie viele Internetverbindungen gibt es denn, die quasi von draußen nach China reingehen? Ist das dann nur eine Verbindung oder mehrere?
Ich denke, da gibt es schon mehrere Kabel. Nee,
die peeren ja nach außen, ganz normal.
Ja,
also das sind Provider, die peeren über mit anderen Providern und bekommen so Upstream von irgendwo aus der Welt.
Wobei man davon ausgehen kann, dass alle Provider in China, die nach außen gehen, mit der Behörde, mit der Zensurbehörde dann vernetzt sind.
Ja,
also
klar.
Ich glaube nicht, dass man da irgendwie eine Zulassung bekommt, Traffic nach außen zu streamen, ohne dass da nicht irgendeiner drin sitzt. Und ich vermute, dass es in Iran genau dasselbe, ne?
Ja, also im Iran, kann ich auch später noch ein bisschen mehr zu erzählen, gibt es zwar private ISPs, aber die müssen sich eben auch von dem staatlichen Provider und vom Staat eben genehmigen lassen, ja.
Ja, aber da gibt es auch nur einen staatlichen Provider, der überhaupt Verbindungen nach draußen macht, oder? Außerhalb Iran.
Und also die größeren privaten Provider laufen dann quasi eben über dessen Infrastruktur, ja.
Die zapfen den dann die machen keine Auslandsverbindungen, sondern nur Inlands, ne?
Ja,
so scheinbar. Gesehen. So, und in China gibt es möglicherweise mehrere Zugangspunkte.
Mhm. Es gibt auch unterschiedliche Provider.
Achso, und die sind aber dann halt eben einfach alle kontrolliert. Mhm. Entsprechend. Mhm.
Aber es kommen ja anscheinend Informationen nach draußen, also.
Ja, das ist ja auch in Hongkong zum Beispiel ist die Situation ja auch ganz anders als im Rest von China. Also selbst in China selbst ist das auch nicht unbedingt harmonisch. Also
diese Sonderwirtschaftszonen haben ja wahrscheinlich eh etwas breitere Möglichkeiten als der Rest Chinas. Aber ja gut, Hongkong ist ja selbst innerhalb dieser Sonderwirtschaftszonen nochmal
speziell gestellt.
Ein Sonderstatus. Ja.
Ja.
Ja, hast du noch was zum Thema China?
Ja, wir haben noch nicht so gesagt, was denn da überhaupt gefiltert wird.
Stimmt.
Also es gibt so Filterlisten, die natürlich erstmal offiziell geheim sind, auf denen dann einen ganzen Haufen an Wörtern draufsteht, die man alle nicht sehen darf. Und wenn man irgendeine Seite aufruft, in der so ein Wort gefunden wird, dann wird mal schnell die Verbindung unterbrochen, damit man da nicht mehr davon bekommt. Gefiltert wird neben diesen offiziellen Sachen von Pornografie und Glücksspielen, aber auch viel über Religion und Politik. Zum Beispiel von der Falun Gong,
diese Sekte. Falun
Gong, Sekte, oder es ist eigentlich nur so eine Meditationsschule, so eine buddhistische. Das hat sich
die
irgendwie.
Die ist da unerwünscht, oder wie?
Ja, genau, ja. Die ist unerwünscht. Also die wurde irgendwann mal von so einem. Von jemandem gegründet, das wird irgendwie in irgendwelchen Vorlesungen, hat sich das angefangen und es wurde dann irgendwann mal, hatten die Probleme, dass sie einen kritischen Artikel von irgendeiner Universität bekommen hatten, der ihnen nicht so gefallen hat und da gab es irgendeine Versammlung von Anhängern, die dagegen friedlich protestiert hatten, das dann allerdings, wurden die Leute dann festgenommen, weil so öffentliche Aufstände sozusagen hat man da nicht so gerne. So Versammlungen ist, glaube ich, nicht ganz so frei wie bei uns mit der Versammlungsfreiheit. Und auf jeden Fall diese eingesperrten Leute sollten halt irgendwie wieder freigelassen werden. Und dann hatten sich allerdings so eine große Meute zusammengefunden. Irgendwie 100.000 Leute von dieser Sekte, sagen wir jetzt mal, die versucht haben, diese Freilassung zu bewirken, um da eine Petition abzugeben.
10.000 steht hier im Wiki.
10.000 waren es, okay.
Wir haben es heute nicht so mit den Nullen.
Ich lese nur vor diesmal.
Ja gut, auf jeden Fall. Die haben dann auch erreicht, dass die freigelassen worden sind. Aber seitdem her ist das halt verboten, weil... Also man muss das ein bisschen relativieren, weil die Chinesen haben sehr große Angst vor diesen religiösen Bewegungen, weil in der Vergangenheit... Viele Regierungen gestürzt worden sind durch religiöse Bewegungen. Es gab immer wieder Gruppen, die sich dann auf religiöser Basis zusammengeschlossen haben und dann später einen Sturz der Regierung bewirkt haben. Deswegen werden jetzt auch hart verfolgt. Es sind schon einige zu Tode. Also ich habe Zahlen gefunden von über 3.000 Todesfällen durch Folter
bei den Inhaftierten.
aus dieser Sekte.
Das ist in Bezug auch auf China ein ganz interessanter Punkt. Also wenn man sich mal die Frage stellt, warum die diese wirklich auch sehr kostspielige Zensur betreiben. Und man muss da eben sehen, dass die Regierung, also dass zunächst mal China ein autokratischer Staat ist und die Regierung nicht demokratisch legitimiert ist. Das heißt, die passive Unterstützung, die sie durch die Bevölkerung erfahren, ist zunächst mal performanceorientiert. Also wenn... die Bürger keinen Grund haben oder zumindest keinen so gravierenden Grund haben, jetzt zu den Waffen zu greifen und sich gegen dieses System aufzulehnen, so lange kann es im Prinzip existieren. Und wenn jetzt solche Dinge wie zum Beispiel das Massaker am Tiananmenplatz eben sehr vollkommen mehr oder weniger aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen werden, dann hat das natürlich ganz klare politische Gründe, weil... ist eben die Legitimation dieser Regierung in Frage stellen würde.
Was war das für ein Massaker?
Also es waren Studentenproteste für im Prinzip eine Demokratiebewegung. Es war im Jahr 1989, wo eben sich Studenten eben auf die Straße gegangen sind und dieser Aufstand eben sehr blutig niedergeschlagen wurde. Man kennt, denke ich, diese sehr berühmte Aufnahme von diesem jungen Mann, der sich auf dem Tiananmenplatz vor diese Reihe von Panzern gestellt hat und diese eben quasi als menschlicher Schild aufgehalten hat. Aber,
Oder nicht eigentlich, oder? Denke ich mal.
Ja, also dieser Mensch, es gibt Gerüchte, dass dieser Mensch noch lebt, aber viele andere sind natürlich zu Tode gekommen. Und es wurde eben dieser ganze Aufstand eben blutig niedergeschlagen. Und es ist auch heute noch so, dass die Hinterbliebenen dieser Opfer eben nicht öffentlich trauern dürfen. weil er hat die, das also sind ja dieses, jetzt, diese...
Die sind ja nicht gerade einen ehrenhaften Tod gestorben, so gesehen.
Ja, also es wird eben einfach nicht darüber gesprochen, dass es dieses diese Niederschlagung oder überhaupt diesen Protest gegeben hat. Ja, und viele, okay. viele der Jugendlichen heute auch in China können mit dem Begriff auch gar nicht viel anfangen.
Es war ja auch jetzt, neulich war ja der 20. Jahrestag und vorher haben sie nochmal Zensur krass hochgefahren, also nur so vorab eben mal eben den Regler hochgedreht und danach so wieder ein bisschen runtergedreht. Mhm. Aber es ging halt darum, um eben zu verhindern, dass irgendjemand den 20. Jahrestag in irgendeiner Form nutzen kann. Eben, man kann keine Bürgerbewegung aufstellen, wenn man nicht kommunizieren kann. Mhm. Ja, und die versuchen halt in China den Spagat zwischen wirtschaftlich erwünschtes Internet, aber nach Möglichkeit alles andere nicht. Hm. Ja. In China ist ja auch zum Beispiel so, Online-Spiele ist ja zurzeit auch in Deutschland wieder mal ein bisschen Thema, wie schrecklich suchtgefährdend das ist und so.
Killerspiele?
Nee, nicht nur die Killerspiele, sondern auch diese ganzen Online-Spiele, die unsere ganzen Kinder süchtig machen und sie so. Zu irgendwie nur noch vom Internet hängenden WoW-Wichtelschubsern machen.
Ah, okay. Schlimme Sache,
ja. In China ist es so, wer sozusagen sowas anbieten will, muss die Server in China hosten und muss Mechanismen implementieren, die, wenn man mehr als, weiß ich nicht, 2 oder 3 Stunden spielt, den Gewinn in Anführungsstrichen aus dem Spiel, was weiß ich, Geld, Items, Erfahrung, was auch immer man in diesen Spielen irgendwie sich da erarbeitet, zu reduzieren. Und wenn man noch irgendwie nochmal 2, 3 Stunden länger spielt, das dann auf ganz auf 0 zu reduzieren. Also im Prinzip dafür, auf diesem Weg dafür zu sorgen, dass die Leute nicht so lange spielen, weil es irgendwann quasi ja keinen Mehrwert mehr bringt. Ja. Mhm.
Ist also politisch unerwünscht, dass die Leute vorm Computer verblöden, sozusagen?
Es ist unerwünscht, dass die Leute zu viel Computer spielen, ja.
Okay. Aber es ist doch anscheinend trotzdem so, ich glaube zumindest bei WoW das gelesen zu haben, dass die Chinesen die größte Spielergruppe darstellen. Also
ja klar,
es ist,
die sitzen ja auch alle bezahlt in irgendwelchen Hotels. Da gibt es ja Firmen, die Leute in Hotelzimmer setzen mit einem Computer und die spielen dann für ein paar Stunden und geben dann das Gold, was sie im WoW erwirtschaften, ab bei der Firma, die sie beschäftigt und kriegen dafür halt ein Dach über dem Kopf.
Ja, und das ist nicht neu, das ist schon lange vor WoW, ja. Das gab es, ich weiß nicht mehr, wie das Online-Spiel hieß, das war irgendein asiatisches, da hießen die schon Chinese Jill Farmers, ich glaube hier Final Fantasy gibt es irgendeine Online-Variante davon und die Währung war Jill und die hießen dann Chinese Jill Farmers und nachdem es dann halt eben auf WoW dann und andere Spiele übergegangen ist, in der die Währung dann oft Gold war, waren es dann die Chinese Gold Farmers. Wobei das schon echter Hightech ist, was sie machen. Die sitzen nicht vor einem Rechner und spielen manuell, sondern inzwischen sind das echte Bots. Ja, da sitzt ein Spieler vor 10, 15 Monitoren. Die Bots arbeiten automatisch. Ja, diese Bots arbeiten völlig automatisch. Und
Programme eigentlich, Computerprogramme, die dann den Spieler ersetzen.
Ja, der Spieler ist nicht dafür da zu spielen, sondern der ist nur dafür da, wenn ein Game Master kommt, dann zu antworten, weil in der Regel wird sozusagen etwas nur als Bot klassifiziert und abgeschaltet, wenn es offensichtlich ist, dass das ein Roboter ist und dass da kein Mensch hinten dran sitzt. Wenn da ein Mensch hinten dran sitzt, ist das irgendwie okay. Wobei die Chinesen jetzt, das ist auch relativ neu, ein Gesetz erlassen haben, der den Handel virtuelle Gegenstände oder Gold gegen reales Geld verbietet. Das heißt, zumindest der legale Handel damit, weiß ich nicht, wie stark der wirklich betroffen sein wird, aber sie haben zumindest mal ein Gesetz dagegen gemacht.
Die wollen den Markt austrocknen.
Ich meine, in den Spielen selber ist das sowieso eigentlich verboten. Hm. Also jedes dieser Online-Spiele untersagt das und mehr oder minder versuchen sie es auch irgendwie zu bekämpfen, aber man wird es ja nicht los.
Das heißt aber schon, dass diese Spieler auf ausländischen Servern spielen können, oder? Anscheinend.
Ja, eigentlich dürften sie es nicht, weil eigentlich, soweit ich es verstanden habe, dürfen chinesische Spieler eben nicht auf ausländischen Servern spielen. Oder wenn, dann vielleicht maximal, wenn diese ausländischen Server auch diese Sperrmechanismen einführen, dass nach ein paar Stunden eben man nichts mehr verdient.
Ja, da wird die Zensur oder dieser Zensurgedanke schon umgangen, habe ich den Eindruck. Oder?
Ja, ich denke schon, ja.
Okay, das heißt, es wird viel zensiert. Wahrscheinlich nützt es auch bei vielen in der Bevölkerung was, aber halt nicht bei allen. So, wir hängen. Ja, nebenan also klopft einer auf den Tisch und das irritiert uns jetzt gerade.
Mach doch Musik.
Nee, ich glaube, der klopft nicht. Ich glaube, das ist der sein Lautsprecher, der auf den...
ich glaube nicht, der klopft auf... Nee, ich weiß nicht.
Lautsprecher.
Das sind die Lautsprecher.
Gut, zurück zum Thema vielleicht.
Entweder ja. Thema oder Musik.
Ja.
Ja, also...
Können überleiten in den Iran.
Okay, genau, wir springen also an der Stelle. Sehr schöne Zäsur, wir springen jetzt in den Iran. Julia hat sich da informiert, beziehungsweise du befasst dich ja schon seit längerem mit der Situation da.
Ja,
also, nicht nur was Zensur angeht.
Ja, ich meine, ich denke, die meisten Leute haben in den letzten Wochen relativ viel von den Protesten im Iran gesehen und was dabei eben teilweise auch in den Mainstream-Medien angekommen ist, waren solche Geschichten wie eben die solche Schlagwörter wie die Revolution 2.0 und dass da ganz viel über Twitter gelaufen sei und so. Aber was ein bisschen weniger berichtet wurde, ist eben, in was für einer Form eben im Iran auch eine Internetzensur betrieben wird. Also historisch war es so, dass zwar schon eine gewisse Informationskontrolle stattgefunden hat, aber eben bei weitem nicht so stark wie in manchen anderen Ländern in Nahost. Und es ist deshalb auch so, dass es eine gewisse Kultur von auch oppositionellen Zeitungen gibt und eben auch eine relativ große Blogger-Szene. Und in den letzten Jahren und jetzt speziell in den Wochen zur Wahl hin hat da der Staat eben entsprechend stärker durchgegriffen. Also schon 2008 waren vier Blogger dauerhaft inhaftiert und weitere 17 Blogger, die eben in irgendeiner Form verhaftet und befragt wurden. Und jetzt mit den Protesten der letzten Wochen sind halt diese Zahlen auch massiv nach oben gegangen. Und
die Verhaftungszahlen?
Ja.
Inhaftierungen?
Also ja. Nicht nur Blogger, auch klassische Journalisten und Bürgerrechtler. Der Eindruck von den Dingen, die ich so mir angelesen habe, war eben, dass man dort weniger den Rezipienten davon abhält, bestimmte Sachen zu sehen. Zwar gibt es auch Filterungen, aber dass eben vor allen Dingen auch gegen die Leute vorgegangen wird, die eben entsprechenden Content produzieren. Also speziell jetzt oppositionelle Blogger. Das heißt, es wird auch mit Sperrungen von bestimmten Webseiten gearbeitet. Also das waren teilweise so bekannte Seiten wie YouTube zum Beispiel.
Mhm. Ist komplett gesperrt worden oder nur selektiv?
Zwischenzeitlich. Also es gab 2006 mal eine Zeit lang, wo es komplett gesperrt war.
Es gibt immer Phasen, ja. So in denen das...
Also so lange, bis alles entfernt worden ist.
Ja. Interessanterweise war da eben die Argumentation auch eine relativ ähnliche, wie das im Moment in Deutschland so ist. Also eben die Pornografie, dass eben die Jugendlichen auf pornografische Inhalte mehr oder weniger unkontrolliert Zugriff haben, was man eben verhindern wollte. Und eben auch, dass in Chatrooms zum Beispiel Männer und Frauen mehr oder weniger ohne jegliche soziale Kontrolle miteinander kommunizieren konnten.
Und was im Iran sonst nicht so sehr üblich ist, oder wie?
Ja, also...
Weil es eine,
ja, ist nach eine islamischem Recht,
muslimische,
also, oder islamische nach deren, Kultur. Nach deren Brauchtum jedenfalls, ist es schlicht, darf ich nur mit einer Frau Kontakt haben, wenn ich mit ihr verwandt bin oder verheiratet bin.
Sehr verwandt, mehr oder weniger.
Ja, also wir dürften hier nicht so zusammensitzen. Ja, da würde also sofort
Julia müsste dann das Studio
verlassen. Julia müsste das Studio verlassen. Das würde auch nicht reichen, dass sie voll verschleiert ist.
Oder wie also, vier.
Wir sind ja schon wieder eine Gruppe. Ich glaube, das ist schon wieder anders.
Nee, es würde aber damit schon beginnen, dass du als Frau überhaupt keine Relevanz hättest für eine Radiosendung.
Alles, was du sagst, ist völlig bedeutungslos.
Also, du würdest auch nicht reingelassen werden, naja. Wahrscheinlich.
Also es gibt ja durchaus...
gar niemand mit dir reden wollen.
Es gibt ja interessanterweise Frauenrechtsbewegungen im Iran, gegen die da auch, was sie vorgegangen wurde, weil die eben im Internet auch eine Plattform gefunden haben. Also es ist ganz klar, wenn man mit jemandem im Internet chattet oder sonst irgendwas liest, im Gegensatz zur direkten Kommunikation weiß man eben nicht, ob da am anderen Ende ein Mann oder eine Frau sitzt. Mhm. Und das ist da, denke ich, ein ganz, ganz interessanter Faktor. Und ja, es gab zum Beispiel eine Aktion, die nannte sich 1 Million Unterschriften für die Abschaffung diskriminierender Gesetze gegen Frauen, die sich eben auch im Iran im Internet mehr oder weniger formiert hat, wo dann eben mittlerweile auch 5 Aktivistinnen dieser Gruppe eben in Haft sitzen wegen dieser Aktion. Es ist auch ganz interessant, also es gibt ja durchaus in der iranischen Gesellschaft eine ganz aufgeklärte städtische Oberschicht, wo teilweise eben Frauen auch versuchen, entweder über ihr berufliches Leben, zum Beispiel Anwältin, oder auch irgendwie im Internet Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft. Und ja, zum Beispiel ist es so, also Iran ist ja eine islamische Republik, das heißt, es gibt, wie wir wissen, Wahlen zum Präsidenten. Das ja etwas undemokratische Element dabei ist, dass eben diese Kandidaten zur Kandidatur vom Wächterrat zugelassen werden müssen. Und ein Großteil der Leute, die zum Beispiel bei diesen Wahlen kandidieren wollten, waren tatsächlich Frauen. Und dass dann letztendlich nur 4 Leute eben zur Wahl zugelassen wurden und die zufällig alle Männer waren, dagegen braucht man überhaupt kein Gesetz. Also da kann man auch ohne ein Gesetz eben entsprechend Politik gegen Frauen betreiben und halt dafür sorgen, dass die öffentlich nicht zu Wort kommen.
Wer sitzt im Wächterrat? Also natürlich nur Männer, nehme ich an.
Im Wächterrat sitzen, soweit ich weiß, Kleriker und Juristen, die eben teilweise vom obersten geistlichen Führer benannt wurden und teilweise vom Parlament. Also ja.
Das heißt, die sind demokratisch legitimiert, oder? Wenn die vom Parlament bestimmt.
Also,
indirekt natürlich, ja.
Ja, es ist halt das ist das Witzige bei der Islamischen Republik. Also es ist in gewisser Weise ein theokratisches System, dadurch, dass eben nur der Klerus Zugang zu bestimmten Regierungspositionen hat, aber es ist zumindest indirekt, sind all diese Staatsorgane demokratisch legitimiert. Das erübrigt sich natürlich in dem Moment, wo Wahlen gefälscht werden und dergleichen. Aber und? Zumindest, also wenn man sich an die Gesetze halten würde, ist es ein demokratisches System. Ja. Es wäre dann aber eben keine liberale Demokratie, also es wäre keine Demokratie, in der es eben nicht nur darum geht, dass alle Macht vom Volke ausgeht, sondern in der eben auch gezielt also ein Minderheitenschutz betrieben wird. Und also liberale Demokratie in dem Sinne heißt, dass eben der Pluralismus an Meinungen in der Gesellschaft eben als das konstituierende Element der Demokratie angesehen wird und deshalb als solcher schützenswert ist. Also das ist das, was wir zumindest theoretisch in Deutschland haben. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist eben eine Form der Demokratie, in der der Minderheitenschutz und der Pluralismus institutionalisiert ist. Und das ist im Iran eben nicht so.
Wobei man andererseits sagen muss, im Vergleich zu den meisten anderen Staaten in der Region ist der Iran geradezu vorbildlich demokratisch.
Ja. Also war er das mal. Ja. Wenn du 50 Jahre zurückgehst,
ja.
Oder
fast 60, dann. Dank unseres großen Bruders im Westen war er das dann eine Zeit lang nicht mehr.
Ja.
Aber ich meine, es ist auch dort Licht und Schatten nah beieinander. Also zum Beispiel gibt es im Iran nach wie vor ich war selbst überrascht, aber die gibt es, die werden auch nicht verfolgt, eine religiöse Gruppierung, das sind die Zoroastrier. Das ist eine uralte Religion, also die ist gut 2.500 Jahre alt. Die dürfen irgendetwas nicht mehr praktizieren, aber ansonsten werden die in Ruhe gelassen. Ja? Und die sind eigentlich nach der strengen Auslegung des Koran, wären das Ketzer. Während wir nur so halbe Ungläubige sind. Wir besitzen ja mit der Bibel einen Teil der Wahrheit. Ja,
während das,
Ja, also laut ihrer Lesart, laut der Lesart des Islam sind wir so eben nicht ganz Ketzer, weil wir zumindest einen Teil der Wahrheit des Herrn ja haben. Wir haben halt nicht die ganze. Also wir sind quasi ungetauft.
Gut, also ihr.
Bei denen ist es nicht Taufe, sondern...
Wir haben es ganz verstanden, aber verloren sind wir noch nicht.
Richtig, genau.
Also ich bin ein echter Ketzer.
Und aus der frühen Geschichte des Islam ist das auch nicht verwunderlich, weil im Prinzip ganz Nordafrika war christlich. Und innerhalb kürzester Zeit sind die quasi alle umgeschwenkt vom Christentum auf den Islam. Und das hat sich halt fortgesetzt. Die gehen halt davon aus, dass das... Also viele gehen immer noch davon aus, dass das auch in Zukunft so weitergeht. Ja, wenn man erstmal sozusagen ihnen das Licht der Erkenntnis bringt, dann schwenken sie dann um.
Ich denke, da ist auch gerade, das ist so der Punkt, weshalb Iran so ein interessanter Fall ist, weil es eben nicht einfach sagen kann, okay, das sind die Bösen, bei denen ist alles verboten, sondern in vielerlei Hinsicht ist der Iran eben durchaus offen. Und das ist eben gerade was die Internetzensur angeht, ganz interessant, weil... So wie das Internet aufgebaut ist, ist es relativ schwierig, eben selektiv zu zensieren. Also man kann es so machen, wie, ich glaube, Burma hat das mal gemacht, bei einer Wahl einfach das Internet im ganzen Land abzuschalten. Das ist halt was Iran so nicht tun kann, weil es eben ja sehr intensive wirtschaftliche Beziehungen ins Ausland gibt. Und ja, wenn man jetzt einfach sich abschotten würde, dann hätte das für das Land eben fatale wirtschaftliche Folgen. Und ja, es wurde aber eben der Versuch unternommen, jetzt anlässlich der Wahl auf jeden Fall eine sehr weitreichende Internetzensur vorzunehmen. Und da gab es anscheinend entsprechende Nebeneffekte, also dass zum Beispiel am Abend der Wahl in Teheran wohl für kurze Zeit es einen Stromausfall gab und zumindest IT-Experten aus dem Ausland die Vermutung hegen, dass das vielleicht ein unerwünschter Nebeneffekt war, dass man eben das Internet sehr stark zensiert hat. Also so die Größenordnung, dass man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann, also das Internet wurde jetzt nicht abgeschaltet in dem Sinne, sondern eben dieser staatliche Provider, den wir vorhin schon erwähnt haben, der den Traffic aus dem Land und ins Land eben reguliert, der hat normalerweise ungefähr einen Traffic von 6 Gigabit pro Sekunde. Und am Wahlabend stürzte der eben innerhalb kürzester Zeit von etwas über 6 auf ein halbes Gigabit pro Sekunde ab. Das heißt, ein Zwölftel, ja. Und da funktioniert eben erstmal gar nichts mehr.
Schnick! Oh, unser Hauptserver ist abgeraucht. Ja. Schade. Hoppla.
Wobei der auch spannend war, dass er nicht alles gedrosselt haben, sondern nur ganz gezielt gewisse Sachen. Also es war nicht einfach nur überlastet.
Ja, das ist ganz interessant, weil gerade so das, was wir täglich in erster Linie vom Internet sehen, ist ja der Web-Traffic, also die Webseiten. Und es ist wohl auch im Iran so, dass eben der Traffic über das HTTP-Protokoll so um die 40-50% des Gesamttraffic ausmacht. Und dieser Bereich, die Webseiten, war relativ wenig beeinflusst, also im Gegensatz zu anderen Dingen. Also das waren vor der Wahl ungefähr so um die 3,5 Gigabit und kurz nach der Wahl war es dann 1,5 bis 2 Gigabit. Das heißt, es gab schon einen Einbruch, aber eben nicht ein Zwölftel, sondern immer noch mehr als die Hälfte des Traffics ist irgendwie durchgekommen. Die ganz massiven Einschnitte, die gab es da... Ja, kann man sich vorstellen, zum Beispiel Flash-Videos. Also Flash ist um 80% eingebrochen nach der Wahl. Und
also sprich das, was man bei YouTube sieht.
Genau, also zum Beispiel, wenn so einerseits halten. Leute innerhalb vom Iran ausländische Medien übers Internet sich angucken wollten, ist das gezielt blockiert worden. Aber eben auch eben Leute, die... vielleicht selber was gefilmt haben bei Demonstrationen zum Beispiel und das eben hochgeladen haben bei YouTube oder eben auf ihren eigenen Seiten hochgeladen haben und man eben verhindert hat, dass Leute sich das angucken können.
Wo gab es denn weniger Einschnitte?
Witzigerweise fast gar keine Einschnitte gab es bei so Online-Spielen, World of Warcraft und solchen Sachen. Also,
obwohl das ja auch eine Plattform ist, wo man sich organisieren kann,
ja, im Prinzip. Ja, ne? Aber es passt ja ins Bild.
Man will ja nicht, dass die Leute auf die Straße gehen.
Ja, eben. Also. Diejenigen, die beschäftigt sind und sich mit Entertainment ablenken, die sind ja quasi willkommen zu dem Zeitpunkt.
Wenn die während der Wahl spielen, dann sterben die den Verlauf nicht.
Ich würde also ja zur Wahl gehen, aber ich muss noch ganz wichtig diese Mission erfüllen. Ja.
Genau, also das spielt für manche bestimmt eine Rolle. Also es reicht ja, wenn ein Bruchteil der Bevölkerung auf die Straße geht, dass ein riesiger Effekt dadurch entsteht. Aber natürlich gab es da sicherlich auch viele Leute, die trotzdem nach wie vor zu Hause gesessen haben. Mhm. Und ja.
Wie hoch war denn die Wahlbeteiligung? Kann man schlecht sagen bei einer gefälschten Wahl, ne?
Die Wahlbeteiligung war aber sehr hoch. Die ist traditionell im Iran sehr hoch. Ich glaube, es waren 80%. Also da,
okay.
Das ist schon was, das ist bei uns immer so das Ziel, auf das wir hinarbeiten bei Bundestagswahlen. Also von daher ist das schon ziemlich beachtlich, aber während die Wahl lief, war noch nicht dieser ganz starke Einschnitt. Man hat gesehen, bei manchen Bereichen wurde da schon gefiltert. Zum Beispiel der Mail-Traffic ist schon vom Wahlmorgen quasi im Laufe des ganzen Tages hat er stetig abgenommen. Und da besteht zumindest die Vermutung, dass eben da schon bestimmte Inhalte gefiltert wurden und irgendwann am Wahlabend ist quasi der Mailverkehr aus dem Land heraus komplett gesperrt worden und dann eben im Laufe der nächsten Stunden schrittweise wieder zugelassen worden. Aber
da gibt es so nette Grafiken auch, ne?
Ja, die können wir ja verlinken. Die Grafiken sind ganz toll. Da kann man eben auch aufgeschlüsselt nach verschiedenen Protokollen genau sehen, was da so blockiert wurde. Das war auch ja ganz gezielt bestimmte sicherheitsrelevante Anwendungen, also SSH, Secure Shell, war der Traffic 80% gesperrt.
Da wissen unsere Hörer vielleicht gar nicht, was das ist. Ne? Das ist Fernzugriff auf einen Computer. Hm. Eine Form des Fernzugriffs.
Also. Ja, also auch HTTP-Proxys.
Also Internet-Web-Umleitungen.
Sozusagen, ja. Oder eben Alternative Web Ports, das sind, glaube ich, solche Geschichten wie HTTPS und so. Also
verschlüsselte Internetseiten.
Genau.
Mhm. Ja, also oder Seiten, die nicht auf Port 80 laufen. Dann, also nicht ja, der Standardport ja. Für ein bestimmtes Protokoll.
Ja, also der Standard-Traffic auf Port 80, der ist ja, wie gesagt, da ist über die Hälfte nach wie vor durchgekommen. Also da konnte man mehr oder weniger sich noch einigermaßen frei bewegen, bloß dass eben dann im World Wide Web wirklich gezielte Webseiten gesperrt wurden.
Das war wahrscheinlich je nach persönlichem Interesse, konnte man sich dann frei bewegen oder nicht?
So ungefähr, ja.
Also je nachdem, für was man sich gerade interessiert.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall eine spannende Wahl. Ich hatte noch was gelesen zu dieser Fälschung der Wahl selber. Da gab es einen französischen Professor, der das analysiert hat. Mhm. Und die Zahlen von den Wahlergebnissen sich angeguckt hat und hatte so ein interessantes mathematisches Gesetz ausgepackt, wonach Zahlen nicht unbedingt gleichmäßig vorkommen. Also es geht dann darum, dass das, wenn die Zahlen in natürliche Weise verteilt sind, wie es bei so einer Wahl halt sein sollte, dann kommt zum Beispiel die 1 oder generell kleine Ziffern kommen häufiger vor als
Ja, das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist auch, dass wenn sich jemand wenn ein Mensch sich Zufallszahlen ausdenkt, dass er die 0 und die 5 vermeidet, weil er denkt, das sieht zu glatt aus. Also dass quasi die...
Das sieht nicht zufällig aus.
Genau, also das, da habe ich auch so eine Analyse gesehen zu den Wahlergebnissen, dass eben einfach die 0 und die 5 seltener vorkommt, als sie das statistisch eigentlich sollte. Und das eben halt ein Hinweis darauf ist, dass diese Zahlen sich jemand halt ausgedacht hat.
Ist ja generell so, dass der Mensch ein ganz schlechter Zufallszahlengenerator ist, weil er auch irgendwie Wiederholungen vermeidet. Weil er denkt, wenn sich der wieder was überholt.
Ja, also ich denke, ganz unabhängig von der Frage, ob Ahmadinejad die Wahl jetzt gewonnen hätte oder nicht, ist es relativ klar, dass die Wahl gefälscht war. Also
eigentlich gibt es da keinen Zweifel. Ist so, okay.
dass das manipuliert wurde, ist eigentlich, das muss man nicht ernsthaft in Frage stellen. Also
okay, das wird nicht diskutiert.
Selbst Peter Scholl-Latour, der das Ganze sehr kritisch sieht, was dort passiert, also der sagt, da wurde zwar gefälscht, aber nicht in einem Umfang, dass es wirklich für die Wahl entscheidend gewesen wäre. Und der auch gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass da sehr viel übertrieben wird, wie groß wirklich diese Protestbewegung ist. Also selbst er streitet nicht ab, dass dort manipuliert wurde. Ja, er streitet nur den Umfang ab.
Es ist ganz interessant, also was jetzt gerade so die Größe der Proteste und so angeht. Die konservativen Kräfte im Iran führen ja immer an, das sei die amerikanische Weltverschwörung und so. Und das Interessante ist, dass diese Vorwürfe jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Also George Bush hat 2007 eine CIA Black Ops Operation in Iran genehmigt, die eben ganz klar zum Ziel hatte, in der Bevölkerung für Aufruhr zu sorgen und die eben auch bestimmte oppositionelle Kräfte unterstützt hat. Und ich finde es in dem Zusammenhang halt ganz lustig, wenn gerade auch in Amerika zum Beispiel bei Twitter die Leute eben auf irgendwelche Arten versuchen, die Leute im Iran moralisch zu unterstützen, aber vielleicht nicht ganz sehen, dass das vielleicht kontraproduktiv ist, weil sie damit eben auch der Regierung gewisserweise in die Hände spielen, dass sie ganz klar sagen können, hier seht ihr den Einfluss Amerikas und die versuchen uns als souveränen Staat irgendwie ihre Werte aufzudrücken.
Ja, und das ist eben das, was der amerikanische Staat auch wirklich gut kann. Er provoziert nach außen hin auf eine Art, bei der er sich sicher sein kann, dass die eigene Bevölkerung das überhaupt nicht als besonders aggressiv oder provozierend wahrnimmt, dass aber im Ausland so verstärkt wird, dass hier dieses Feindstaaten-Image aufgemacht wird und durch den Druck von außen ist eigentlich zwangsläufig normalerweise so ist, dass sich die Bevölkerung, auch wenn sie vorher einem Führer nicht besonders geschlossen gefolgt ist, es dann doch tut. Ja, also, ich sag mal, ich halte es auch für wahrscheinlich, dass da irgendwelche Black Ops-Operationen laufen. Ich meine, die Amerikaner haben eine relativ lange Geschichte davon, wie sie immer wieder irgendwelche Regierungen eingesetzt haben in diversen Ländern.
Konkret unter anderem im Iran.
Ja.
Aber die Liste kann man beliebig verlängern. Und das hat halt auch nicht immer geklappt. Ja. Ich meine, in Kuba ist es ja dann auch ihnen voll ins Gesicht geflogen, weil sie damit sich eben da auch die Kommunisten dann vor die Tür gesetzt haben.
Ja, also die Islamische Revolution 79, die war schon halt eine demokratische Revolution, aber auch ganz klar eine anti-amerikanische Revolution, weil halt der ziemlich autokratisch regierende Schah davor eben von den Briten und von den Amerikanern unterstützt wurde.
Ja, eingesetzt wurde auch. Es gab ja eine demokratische Regierung bis Anfang der 50er Jahre.
Ja, aber die hat die Ölreserven
verstaatlicht. Genau, die haben gesagt, dass sie, so es gab diese British Oil Company oder wie die hießen, die eben, ich glaube, mehr als 50% von, also denen gehörte quasi auch das Ölgeschäft im Iran und es gab fast nichts, was davon der iranische Staat abbekommen hat und dann gab es diesen einen iranischen Politiker, der damals gesagt hat, er verstaatlicht das alles. Hm. Was ja vom Prinzip eigentlich, würde jeder sagen, das ist Recht. Die vernünftigste Entscheidung, die ein Politiker da treffen kann.
Das war auch sehr populär in der Bevölkerung.
Ja. Und das hätte sehr viele Probleme, die es anders in der Gesellschaft gab, eben lösen können, weil das Iran, das Ölvermögen ist eben sehr groß. Ja. Und daraufhin wurde der ja dann gestürzt von den Briten und den Amerikanern. Also von daher ist, denke ich, heute, dass die Auffassung der Iraner, zu sich selbst als Demokratie zu verstehen und Angst zu haben davor, dass von außen wieder ein Einfluss kommt, gerade von den Amerikanern, der sowas Ähnliches herbeiführen könnte, ist halt auch extrem groß.
Mhm. Wir haben aber unser Thema eigentlich so ein kleines bisschen verlassen.
Ein wenig.
Das waren jetzt, sagen wir mal, wichtige Hintergrundinformationen.
Es kommt ja durchaus alles zusammen. Also ich meine, Zensur und ich sag mal Demokratie, Bürgerrechte, Freiheitsrechte, das spielt alles zusammen. Und das ist eben der Punkt. Also insofern, ja, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber jetzt finde ich gar nicht mal so sehr, weil...
Das sind wichtige Hintergrundinformationen, wenn man darüber redet, ne?
Ja, ja, und ich denke, das ist klar, dieser Mechanismus ist halt irgendwie da. Es ist immer die Opposition oder in irgendeinem Fall, in irgendeiner Form derjenige, der eben, ja... anders denkt in irgendeiner Form, der eben die Meinungsfreiheit braucht und die Informationsfreiheit. Und deshalb ist eben Zensur immer eine Form der Diktatur der Masse oder zumindest der Mächtigen in irgendeiner Form.
Also genau, und das hat ja in Deutschland mit der Masse leider auch nicht mehr unbedingt was zu tun.
Nicht unbedingt.
Also. Auf Deutschland wollen wir auch gleich wieder zurückschwenken zum Schluss der Sendung. Wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit und ich schlage vor, dass wir noch ein Stück Musik spielen, von unserem Creative Chaos Sampler übrigens, von der Creative Chaos Party, die am 27. Juni stattgefunden hat. Ich habe mich eben vertan, nicht nur bei den Zehnerpotenzen, sondern auch beim Lied. Das war gar nicht General Union vorhin, sondern das war Try It mit You Are God. Aber jetzt habe ich General Union wiedergefunden. Und diesmal spielen wir tatsächlich East-West Boogie.
Farm where the workers worked and toiled. Hitler had to do a bunk when his plans were finally foiled. Roosevelt, he made a bomb and he kept a few to spare. He didn't trust his allies and he told us all beware. Well, the war was hardly over when the next one came to boil, as the disunited nations came to fight over the spoils. 'Twas built in 1945 and the troops were here to stay. They carved a line through Europe and that line's still here today. East-West Boogie, we'll do the East-West Boogie at the Berlin Wall. We'll do the East-West Boogie, we'll do the East-West Boogie and we'll still be tall. We'll do the East-West Boogie and it ain't no fun at all. Well, my baby works for the KGB on the wrong side of Berlin. I can scream and shout but you can't come out, but they just won't let me in. You can't get in without a visa, so I went to the embassy. They said nine, yet no chance, son. They don't want the likes of me. We'll do the East West Boogie. We'll do the East West Boogie at the Berlin Wall. We'll do the East West Boogie. We'll do the East West Boogie and we'll still be tall. Do the East West Boogie and it ain't no fun at all. She's the cream of all the Kremlin, one of the Soviet socialites. I learned to dance in Yorgi Park and to share those Moscow lights. She made the flock to the Eastern Bloc. She soon had Warsaw packed. She'd be the best in Budapest, and I tell you that's a fact. We'll do the East-West Boogie. We'll do the East-West Boogie at the Berlin Wall. We'll do the East-West Boogie. We'll do the East-West Boogie and still be tall. We'll do the East-West Boogie and it ain't no fun at all.
Open up relations, sign a back door too. Start a war in the Cold War, there's so much we can do. I want to keep the red flag flying, the old red, white and blue. We'll do the East-West Boogie. We'll do the East-West Boogie at the Berlin Wall. We'll do the East-West Boogie. We'll do the East-West Boogie and we'll still be tall. We'll do the East-West Boogie and it ain't no fun at all.
We'll do the East-West Boogie. We'll do the East-West Boogie at the Berlin Wall. We'll do the East-West Boogie. We'll do the East-West Boogie and we'll still be tall. Do the East-West Boogie and it ain't no fun at all.
We'll do the East-West Boogie. We'll do the East-West Boogie at the Berlin Wall. We'll do the East-West Boogie. We'll do the East-West Boogie and we'll still be tall. Do the East-West Boogie and it ain't no fun at all.
East-West Boogie war das von General Union von unserem Creative Chaos Sampler. Hier ist der Nordfunk. Heute mit dem Thema zensiert und im Studio mit dem Tanjev,
dem Pi,
Julia,
dem Daniel
und dem Carsten.
Okay, damit ihr mal wisst, wem die Stimmen gehören. Wir schwenken jetzt wieder zurück von, wo waren wir gerade, Iran, zurück nach Deutschland. Hier gibt es gerade eine aktuelle Debatte über etwas, das wir nicht Zensur nennen wollen, sondern, wie heißt das, Zugangserschwerendes Gesetz.
Ich dachte, in dem Kontext wäre es vielleicht mal ganz interessant, vielleicht einfach die möglicherweise einschlägige Passage im Grundgesetz vorzulesen.
Tu das, ja.
Das ist der Artikel 5 Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Also von daher die Frage, ob jetzt Zensur gerechtfertigt ist oder nicht, ist eigentlich gar nicht zu stellen, sondern die Frage, die sich stellt, ist das, was im Moment passiert, überhaupt Zensur? Und ja.
Und das, was im Moment passiert, haben wir vorhin schon mal angerissen. Es gibt ein Gesetz, nach dem das BKA eine Liste von Internetseiten erstellen soll. Und diese Liste wird dann an Provider gesendet, also an die Firmen, die uns den Internetzugang gewähren. Oder auch Firmen, die anderen Firmen Internetzugang gewähren. Und die sollen dann die Seiten, die auf der Liste stehen, sperren. Und hier geht es aber nach dem Gesetz erstmal nur um Kinderpornografie. Das heißt, es dürfen nur kinderpornografische Inhalte auf diese Weise gesperrt werden. Mhm. So, da kann man jetzt diskutieren, ob das Zensur ist. Unsere Regierung hält da nicht so viel von, das Zensur zu nennen.
Ja, also da das Gesetz ja jetzt schon von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde und man davon ausgehen kann, dass der Präsident Horst Köhler es auch unterzeichnen wird, ist eben die Möglichkeit quasi, wie dieses Gesetz noch zu Fall kommen könnte, das Bundesverfassungsgericht das in irgendeiner Form eine formale oder inhaltliche Verfassungswidrigkeit feststellen könnte. Das könnte eben im Rahmen des Artikel 5 der Meinungsfreiheit geschehen, wobei es auch andere Aspekte gibt, wo die Verfassungsmäßigkeit ganz klar angezweifelt werden kann.
Ja.
Das Lustige ist aber, dass halt gerade bei dem Satz, eine Zensur findet nicht statt, im deutschen Verfassungsrecht in allererster Linie die Vorzensur gemeint ist, die ja so eigentlich nicht einschlägig ist. Also eine Vorzensur wäre eben, wenn man jetzt seine Webseite oder so erst an eine Behörde schickt, bevor man sie entsprechend ins Netz stellen kann.
Das heißt, die Behörde müsste die Website dann anschließend freigeben und dann darf man die veröffentlichen.
Also grundsätzlich ist eine Nachzensur auch erfasst, aber es ist eben laut Rechtsprechung des Verfassungsgerichts so, dass die öffentliche Gewalt befugt ist, nachträglich zu kontrollieren, ob eine Publikation Rechtsverstöße enthält. Und das ist eben auch das, worauf sich die Regierung hier stützt. Es wird eben gesagt, ja, es ist keine Zensur, weil eben nur rechtswidrige Inhalte eben geblockt werden. Und ja.
Ja, also das heißt, Inhalte, deren sich zu verschaffen eine Straftat darstellt, schon. Dann liegt der Fall natürlich schwieriger erstmal.
Das Problem ist, dass wir ja, die Frage ist, von welcher Seite man das Internet eben betrachtet. Wenn ich das Internet betrachte als irgendwas, was ähnlich ist wie ein Buchverlag oder so, dann kann ich vielleicht so argumentieren, dass ich da Rechte habe zu reglementieren, was im Internet von wem benutzt werden kann. Wenn ich das Internet aber begreife als Kommunikationsmedium und eben nicht als irgendeine Instanz, die etwas publiziert, sondern nur als Kommunikationsmedium, dann ist es Zensur und da gibt es keine Argumente dagegen. Das ist auch der Grund, warum die Regierung um jeden Preis versucht, überhaupt nicht über das Thema Zensur zu sprechen, weil sie wissen, dass sie auf einer fachlichen Ebene zum Thema Zensur keine Argumente haben für dieses Gesetz. Das Einzige, mit was man gewinnen kann, ist, dass man das Thema Kinderpornografie, oder da haben wir ja auch eben schon kurz drüber gesprochen, eigentlich ist es keine Kinderpornografie, sondern es ist der dokumentierte Missbrauch. Pornografie ist was ganz anderes und das ist ein Wort, das das Ganze extrem verharmlost, sondern es geht um Missbrauch, der in der Gesellschaft stattfindet und da, wo er stattfindet, eigentlich das Problem ist und nicht im Internet. Mhm. Das Internet ist in dem Zusammenhang eben nur Kommunikationsmedium.
Das ist Transportmittel. Aber die Argumentation ist ja so, dass man die Anbieter dieser Inhalte im Ausland findet und der deutsche Rechtsstaat dort kein Recht hat zuzugreifen, ja, oder irgendwas zu bewirken.
Ich kann mir auch heute über das Postsystem ein Buch bestellen in den USA, was bei uns aus irgendeinem Grund auf dem Index steht, wie Mein Kampf bis vor kurzem oder bis vor einigen Jahren zum Beispiel. Das hätte ich mir auch irgendwo anders im Ausland beziehen können, ohne dass der Staat in irgendeiner Art und Weise in Zukunft jedes Postpäckchen oder jeden Absender kontrollieren kann, um festzustellen, ob in diesem Päckchen dieses Buch drin ist. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Wichtig wäre, dass die Gesellschaft reif genug ist, um mit einem Buch wie Mein Kampf zu leben und das lesen zu können, ohne dass wir alle gleich Nazis werden. Und das ist das gleiche Problem, was wir haben mit Kinderpornografie. Das ist eine Frage der Mündigkeit der Bürger und wie viel wir präventiv an unserer eigenen Erziehung, an unserer Bildung arbeiten wollen oder wie viel wir vom Staat kontrollieren lassen wollen, dass wir alle unmündig leben können. Und der Staat wird schon alles renken, ohne dass es für uns Probleme gibt.
Aber Kinderpornografie ist da ja ein problematischerer Fall als Mein Kampf zum Beispiel, weil auf der einen Seite eben argumentiert wird, dass es irgendeine Suchtwirkung haben könnte, das zu gucken. Das ist wissenschaftlich jetzt nicht belegt, aber es wird gerne angeführt.
Das ist bei Rechten auch. Da heißt es auch, dass es eine Veranlagung gibt zu einem bestimmten Gedankengut bei manchen Menschen. Und wenn die das lesen, führt das dazu, dass irgendein Hebel umkippt.
Das
Problem gibt es mit jedem Punkt Menschen.
Deswegen ist auch Alkohol verboten, ne? Wegen der trockenen Trinker.
Ja, das ist das nächste Problem, ja.
Aber der andere Punkt ist eben auch die Würde der Kinder, die da gezeigt werden. Also hat ja im Grunde genommen jeder Mensch auch das Recht, eben nicht in irgendeiner entwürdigen Form zur Schau gestellt zu werden. Und das ist natürlich ein Punkt, der jetzt bei Mein Kampf zum Beispiel nicht so problematisch ist. Aber
Ich denke, bei Mein Kampf kommt da diese ganze Vergangenheit dieses Landes wieder auf.
Ich halte Mein Kampf für ein sehr, sehr ungefährliches Buch, weil es ist wirklich absurd und so hart zu lesen. Also ich habe es effektiv versucht. Es ist wirklich, den Gedankengängen dieses Mannes zu folgen, ist mir unmöglich gewesen. Also es ist wirklich, du liest es und du verstehst es nicht. Und du liest es nochmal und du verstehst es immer noch nicht. Und du liest immer mehr und es wird immer wirrer. Ja? Also wenn es mein Eindruck ist, eher wirklich ein intelligenter Mensch, der das liest, wird es Kopfschütteln in die Ecke schmeißen. Ja? Genauso wie ich mal Stalin und Lenin gelesen habe, das ist auch in weiten Teilen wirres Zeug. Ja? Also,
vielleicht ist Mein Kampf aber ein schlechtes Beispiel, um das zu vergleichen.
Aber es ist verboten und es ist insofern in Deutschland in der Tat zensiert. Ja,
du nicht darfst, mehr. Ich glaube, mittlerweile ist das...
Jein, das läuft ja... Ja, oh, wie das läuft,
lass uns zurückkommen,
nicht,
das Thema mit Mein Kampf ist eigentlich... Ja, lass uns nochmal über Internet...
Aber es ist genau...
Wir haben 25 Minuten oder so, glaube ich.
Genau. Wir haben noch 13 Minuten.
13.
Ja, dann jetzt aber schnell.
Nochmal zum Thema die Würde von demjenigen, der angetastet, die verletzt wird, ja, über den Zugriff auf diese Informationen und so. Natürlich wird diese Würde verletzt und deswegen ist es extrem wichtig, dass alle Ressourcen in das investiert werden, was möglichst effizient gegen den Missbrauch vorgeht. Und das könnte, wenn unser Familienministerium sich da unbedingt involvieren möchte, könnte das sein, dass die Jugendarbeit in Deutschland besser ausgebaut wird, dass die Kommunikation zwischen Jugendämtern besser ist, dass Leute wieder sowas wie eine soziale Verantwortung gegenüber ihren Nachbarn entwickeln und nicht einfach weggucken, wenn sie der Meinung sind, dass irgendwas passiert. Das sind Probleme innerhalb der Gesellschaft. Und genauso muss man effizient vorgehen gegen die Leute, die das auf Video aufnehmen und vertreiben. Und in vielerlei Hinsicht ist dieses Zugangserschwernisgesetz das beste Frühwarnsystem. Ich kann in Zukunft gucken, ob meine Kinderpornografie oder meine Missbrauchsseite von irgendwem gesperrt wird. Und wenn ja, dann verlege ich sie irgendwo anders dahin, weil ich weiß, dass irgendjemand mich entdeckt hat. Mhm. Ja, und es bekämpft nicht, dass das Internet an sich, diese Regulierung auf DNS-Ebene ist so oberflächlich, dass es für jeden mit technischem Verständnis witzlos ist.
Aber ich glaube, wir dürfen uns da nicht auf dieses DNS-System versteifen.
Nein, die warten ja mit dem nächsten.
Ja, genau, deswegen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Sperre ist unwirksam, dann kommt halt eben eine, die wirksamer ist.
Es gibt keine Sperre, die wirksam ist. Wirksam ist, das Problem zu bekämpfen. Es gibt keine Sperre, die nicht irgendwer effizient umgehen kann. Das funktioniert.
Ja, aber es gibt Sperren, die von weniger Leuten umgangen werden kann.
Ja, aber das Problem bei der DNS-Sperre ist, denke ich auch, dass zwar mal ganz abgesehen davon, ob es wirksam ist, Kinder zu schützen, das ist es sicher nicht. Es ist wirksam, in gewisser Weise Leute einzuschüchtern. Das heißt, wenn jetzt in Zukunft irgendwelche Seiten auf dieser Liste landen sollten, die eben nicht kinderpornografische oder sonst irgendwie strafbare Inhalte haben, wie das ja in anderen Ländern tatsächlich passiert ist, dass man eben das nicht erfahren wird. Also bestenfalls im Nachhinein durch dieses Kontrollgremium, das dann einmal im Vierteljahr eben stichprobenartig überprüft, was auf dieser Liste ist. Aber
es wird nicht regelmäßig überprüft. Genau.
Dadurch, dass eben keine, zum Beispiel kein Richterspruch notwendig ist, um irgendwas auf diese Liste zu bekommen, wenn jetzt jemand im Internet surft, sich Informationen zu irgendwas beschaffen will und so eine Stoppseite sieht, dann ist das für jemanden, vielleicht der auch gerade mit dem Internet sonst nicht viel zu tun hat, erstmal sehr abschreckend. Und vielleicht informiert man sich dann weniger, weil einfach erstmal so eine Grundhaltung aufgebaut wird, okay, wenn ich jetzt hier weitersuche, dann könnte das irgendwelche, also dann könnte ich mich in irgendeiner Form strafbar machen. Also.
Das ist es ja dann schon. Ja. Im Prinzip bist du in dem Moment, in dem du diese Stoppseite siehst, hast du sozusagen, bist du schon in der Pflicht, nachzuweisen, dass du nicht einen strafbaren Inhalt aufrufen wolltest, weil dann erstmal schon aus Sicht des BKA und der schon ein Anfangsverdacht gegeben ist.
Es darf ja nicht verfolgt, also es ist ja gesetzlich jetzt geregelt, dass die Informationen, wer diese Stoppseite sieht, nicht strafverfolgungsmäßig verwendet werden
dürfen. Ja, aber ist es nicht so, dass durch die Vorratsdatenspeicherung die Daten zunächst mal vorliegen?
Es gibt ja, genau, es gibt andere Mechanismen wieder in diesem großen Kontext der Überwachung, die natürlich dazu führen, dass solche Sachen weiter verfolgt werden können. Mhm. Ja, das ist ja auch, wenn man sich aus der Perspektive des BKA zum Beispiel betrachtet, man will in diesem Strafverfolgungstopf gerne mitmachen irgendwie. Ja. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann entweder gegen Produzenten vorgehen oder gegen Konsumenten. Wenn ich gegen Produzenten vorgehe, dann baue ich mir quasi meine eigenen Stellen ab, weil ich früher oder später, wenn ich gut arbeite, die Produzenten alle gefangen habe und dann ist niemand mehr da, den ich verfolgen kann. Deswegen ist es auch nachweislich in Deutschland der Fall, dass es kinderpornografische Seiten gibt mit diesen Inhalten, die vom dem BKA wissentlich gemeldet wurden, die das BKA aber weiterlaufen lässt, um die Täter, also die Konsumenten und Leute, die darauf zugreifen, zu beobachten. So, in dem Moment, wo wir alle heute ein Stoppschild sehen, sind wir der Meinung, da ist irgendjemand dran. Wir haben keine Möglichkeit nachzuprüfen, ob diese Seite mittlerweile verschwunden ist, ob das BKA diese Seite weiterlaufen lässt im Hintergrund, was auch immer, ob man dagegen überhaupt irgendetwas unternimmt. Das, was ohne das Stoppsystem eigentlich passiert, ist, dass wir alle sowas wie Zivilcourage ausüben können. Wenn ich heute auf so eine Seite komme, aus welchem Grund auch immer, und ich gehöre nicht zu dieser ganz kleinen Tätergruppe, die wissentlich danach sucht, sondern zum Großteil der Leute, die im Internet unterwegs sind, dann ist das für mich ein Anlass, Zivilcourage auszuüben und diese Seite beim BKA zu melden oder beim Landeskriminalamt. Und ich werde garantiert eine Woche später oder zwei Wochen später nachfragen, was ist da passiert? Hat jemand was dagegen unternommen? Haben sie die Leute gefunden? Was auch immer. Das ist was, wie ich als Bürger auf die Strafverfolgungsarbeit unseres Staats Druck ausüben kann. Und wenn ich Wochen später feststelle, dass es diese Seite immer noch gibt und dass ich von denen nie wieder was gehört habe, dann werde ich an die Presse gehen und werde über die Presse Druck ausüben. Und das ist das, was komplett ausgehebelt wird. Das heißt, von einer Gesellschaft, in der der Einzelne die Möglichkeit hat, verantwortungsvoll zu handeln, kommen wir in eine Gesellschaft, die uns vortäuscht, dass wir nichts wissen sollen und wo der Einzelne niemandem mehr helfen kann. Und die Leute, die zensiert werden, die Opfer hinter diesen ganzen Seiten, die Kinder, sind abhängig davon, dass der Zensor, der uns die Informationen vorenthält, etwas unternimmt. Ja, das ist der Einzige, der um ihr Problem weiß. Alle anderen wissen von dem Problem nichts mehr. Und das ist eines der Kernprobleme.
Ja. Das ist ein bisschen dem Argument widerspricht, dass man die Sperre ja umgehen kann. Ja, also ich meine, wenn ich auf so ein Stoppschild, ich weiß nicht, ob das alle so machen, aber wenn ich auf so ein Stoppschild stoßen würde,
ja,
dann würde ich ja versuchen, drumherum zu navigieren, zu gucken, hä, was ist denn dahinter?
Ja, und dann würde das BKA vielleicht sagen, wir haben, das ist ja im Gesetz auch so definiert, dass es für das BKA vom Aufwand her, das BKA muss abschätzen, wie hoch der Aufwand ist, diese Seite löschen zu lassen.
Ja.
Und wenn man zu dem Schluss kommt, ohne dass definiert ist, wie man zu diesem Schluss kommt, dass es der Aufwand zu hoch ist, die Seite löschen zu lassen, ordentlich, dann kann man die Seite sperren.
Ja.
Ja, das ist aber nicht transparent. Das BKA kann sagen, wir sind da dran, wir haben leider keine Möglichkeiten, unsere Kontakte sind zu schlecht, es dauert zu lange, was auch immer.
Das kann auch keiner kontrollieren.
Ist viel intransparenter.
Ja, und es ist halt auch nicht im Gesetz festgeschrieben, zum Beispiel, dass erst eine Mail an den Provider geschrieben werden muss oder dergleichen, sondern die Abwägung, was ein zumutbarer Aufwand ist, die liegt ganz allein beim BKA.
Richtig, und das ist halt das Problem, dass sozusagen diese komplette Geschichte bei einer einzigen Behörde liegt, also ohne dass es irgendwie durch eine unabhängige sozusagen Staatsgewalt eine Überprüfung stattfindet. Mhm. Ja, und das ist im Englischen nennt man das Checks and Balances, dass also eben genau sowas nicht passiert, dass immer irgendwie ein Gegengewicht da ist, um sozusagen das Ganze zu kontrollieren.
Und da spielt eben auch speziell die Presse eine Rolle. Also das ist halt die Argumentation, da eben diese Liste Links zu Kinderpornografie beinhaltet und da sie eben so leicht zu umgehen ist, darf man die Liste nicht publik machen, weil es ja quasi ein Inhaltsverzeichnis von Kinderpornografie darstellen würde.
Das ist
würde.
Ein schöner Katalog, wenn man die hat. Ja,
ja. Aber das ist ja genau das Problem. Es wird etwas verboten, aber man darf nicht wissen, was verboten ist.
Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Liste dann doch irgendwann mal rauskommt.
Ja, glücklicherweise. Also das, ich meine, auf der einen Seite
Ländern,
ist das natürlich
in anderen Ländern ja so. Die finnische Liste ist raus, ne?
Ja, es gibt die finnische Liste ist Australien? Publiziert. Australien ist, sind mehrere Fassungen publiziert. Für Dänemark ist die Liste da. Es gibt Teile der Schweizer Liste, Teile der italienischen Liste.
Mit anderen Worten, es ist eigentlich
die
kaum
Liste aus Thailand, aus China sind Listen da. Also
aus Thailand und China.
Und man sieht ja überall bei den Listen, und das ist das Wichtige halt auch nochmal, um zu sagen, wie ist die Abwägung? Ja? Zwischen 30% und 90% der gesperrten Webseiten auf den Listen, die bisher publiziert wurden, aus Systemen, die dasselbe filtern sollen wie hier, zwischen 70% und 90% der gesperrten Webseiten sind zufällig und haben mit dem Thema so nichts zu tun.
Sind auch nicht strafbar in den jeweiligen Ländern oder Regionen?
Nein, das ist in Australien zum Beispiel sind relativ viele Inhalte, die Richtung Abtreibungsgegner, also Anti-Abtreibungs-Webseiten, das sind ein paar Schwulen-Seiten mit drauf gewesen, ein Zahnarzt, der wie auch immer damit drauf kam. Wie wir es vorhin gesagt hatten, in Finnland ist der schärfste Kritiker der Zensur, ist selbst auf der Liste, ohne dass er von irgendwem für irgendwas Strafbares belangt wird. Der ist da einfach drauf. Wir sind auch auf der Liste gelandet. Für Deutschland ist es auch vorgesehen.
Gewisser Erfolgsfaktor auch. Ne? Wenn man dann als Kritiker auf die Liste kommt, hat man uns zu was gebracht.
Ist dann eigentlich WikiLeaks als Ganzes gesperrt oder nur die Themen, die sich halt mit diesem Komplex irgendwie...
Das war für die australische Liste, waren das nur die Listen, die wir publiziert hatten. Wenn ich mich recht erinnere. Aber ich glaube, das war so. Ja.
Ja, und der andere Argumentationsbereich ist ja, dass da mit falschen Argumentationen gearbeitet wird. Ja, unsere Familienministerin behauptet, dass es eben eine große kommerzielle Industrie gibt. Und die gibt es faktisch nicht. Ja, also ein guter Teil, wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, das zu diskutieren, aber ich habe eine Menge Links, die ich nachher Tanief geben werde. Es wird so viel mit falschen Zahlen darum geworfen, um irgendetwas herbeizukonstruieren, was in dem Fall nicht existiert. Es gibt keine Industrie, die das in großem Maßstab macht. Der Missbrauch findet, wie es schon gesagt wurde, im Privaten statt. Mhm. Und der Austausch dieser Sachen findet im Wesentlichen in geschlossenen Benutzergruppen statt. Sprich eben gerade nicht über die tollen großen Webserver. Auch im Ausland, also ich meine, wenn ich so einen Webserver betreiben wollte, müsste ich in ein Ausland gehen, was gut ans Internet angebunden ist. Und alle Staaten, die gut ans Internet angebunden sind, haben Gesetze gegen sowas. Hm. Ja, und für die vielleicht ein, zwei schwarzen Schafe, die da potenziell übrig bleiben, sehe ich nicht, warum man das nicht mit denselben Druckmitteln machen kann, mit denen jetzt unser Finanzminister versucht, Steueroasen trocken zu legen, indem entsprechender diplomatischer Druck aufgebaut wird, dass diese Leute entsprechende Gesetze einführen.
So, unsere Sendung ist rum. Ich muss leider unterbrechen als Moderator. Schade. Wir gucken mal, ob wir einen 3-Stunden-Termin kriegen.
Ja, wir hätten noch viel erzählen können.
Genau,
da kann man, glaube ich, wochenlang drüber diskutieren.
Kann man wohl, wurde ja auch schon wochenlang. Besonderen Dank an den Daniel von WikiLeaks, dass du hier warst.
Naja, alle hier.
Und natürlich auch an die anderen, Julia, Philipp und Carsten. Beim nächsten Mal geht es ein bisschen lustiger zu. Unser Thema fürs nächste Mal ist Don't Panic. Was es damit auf sich hat, bleibt dran.
Aber bringt die Handtücher mit.
Wir spielen jetzt noch ein Lied von Binärpilot, das heißt Goof. Vielen Dank, dass wir in Ihrem Radio zu Gast sein durften und bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Ciao. Nordfunk.